Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Crazy Five war halt, ja, durch Grandmaster Flash, Furious Five, Fantastic Five. Also es gab viele, Five war halt ein cooles Hip-Hop-Wort. Wir waren aber nur zu zweit.
Ah, wirklich?
Naja, also am Ende waren wir dann nur zu zweit und dadurch haben wir uns dann auch F-E-I-F sozusagen genannt.
Das Crazy hieß,
Five stand da nicht für, Five stand weder für Pfeifen, noch stand es für Fünf. Es war einfach ein Five.
Ja, ja. F-E-I-F. Das ist ja genial.
Aber crazy halt.
Aber crazy, ne?
Crazy.
Das war sehr wichtig.
Klang halt, ja.
Unberechenbar sozusagen.
Ja, klang halt Hip-Hop.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe NBE-Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts. Und heute habe ich einen Gast, den ich in den 90ern extrem oft gesehen habe und dann haben wir uns seltener gesehen, aber jedes Mal gefreut und ist ein sagenhaftes Multitalent, ein Mensch, der noch mehr unterschiedliche Jobs macht als ich und deswegen freue ich mich, heute mit ihm darüber zu sprechen, wie man das alles zusammenkriegt. Herzlich willkommen, Bürger Lars Dietrich.
Ja, schönen guten Tag. Keinen Schreck kriegen, ja, ich bin's. Aber, aber ich komme in friedlicher Mission.
Weißt du, was das Allerlustigste ist, als ich jetzt, als ich für die Sendung recherchiert habe und dann so irgendwie auch Sachen über dich gelesen habe, über deine Biografie und so, und dann, ich fange meistens so mit dem Wikipedia-Antrag an und dann arbeite ich mich so im Internet vor durch so verschiedene Suchergebnisse und mir ist das erste Mal in meinem Leben, habe ich kapiert, dass du Lars Dietrich heißt.
Ja.
Ich hab, weil Bürger Lars Dietrich ist für mich so ein Klang, verstehst du? Das ist ja. Für mich so ein Begriff. Ja. Das ist so ein Wort, das einfach so ein, so ein Künstler-Namenswort sozusagen.
Ja.
Und, und mir ist das erstmal aufgefallen, dass du halt einfach Lars Dietrich heißt.
Ja,
das
war
so,
ja der Witz.
Das ist so krass.
Ja, das war damals, als ich damals diesen Plattenvertrag unterschrieben habe, diesen verhängnisvollen. Also deswegen bin ich ja letzten Endes wahrscheinlich auch noch hier. Ja, also da fragte man mich, wie nennst du dich denn eigentlich? Wie willst du dich denn nennen? Aber da ich ja in meinen Songs schon immer irgendwie, mein Name ist Lars Dietrich und ich bin ziemlich cool und mein Name ist Lars und mein Name ist Lars Dietrich, habe ich gedacht, ja, also dann nenne ich mich doch Lars Dietrich. Und zwar mein bürgerlicher Name und deswegen habe ich das Bürger davor gesetzt. So einfach war es, aber ich muss es halt bis heute muss immer noch erklären. Sogar Leuten, mir. Die mich schon seit den 90ern kennen.
Weil ich nie drüber nachgedacht habe. Man denkt einfach nicht drüber nach, wenn ein Künstler einen Namen hat.
Ja.
Macht man sich nie Gedanken drüber.
Ja. Und viele denken, ich heiße Bürger, aber das ist genau der einfach also ich, der Titel einfach nur. Also ich heiße nicht Bürger, aber es gab schon echt oft Probleme. So, weil so bei Flugbuchungen und so, dass ich dann da stand am Schalter und die haben gesucht nach Dietrich und es nicht gefunden, weil die haben immer gedacht, ich heiße Lars Dietrich Bürger. Dass das der Trick ist. Ja.
Hast du das mal als Künstlernamen eingetragen im Perso?
Nee.
Für so Flug, dafür macht man damit
nee. Bei ja, Flugern nee. Ist mir schon aufgefallen, es gibt schon Leute, mit denen ich gereist bin, so Kollegen, die das hatten, aber nee, also.
Ich habe das ein paar Mal überlegt, aber man muss ja dann irgendwie so, man muss ja dann auch Belege zum Amt mitbringen und dann sitzt man da auf diesen trostlosen Ämtern und zeigt irgendwie so eine CD oder so ein Buch oder so.
Ja, nee,
damit die das dann da
aufschreiben. Nee, ach Quatsch, nee,
das
lieber nicht.
Immer komisch.
Nee, ach, ich habe dazu gestanden. Ich fand Lars Dietrich schon immer schön, war ein schöner Name.
Ja.
Das Einzige, was dann halt natürlich, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, irgendwie, dass man natürlich dann auch mal gucken kann. Früher gab es ja noch Telefonbücher, wo man drin stand. Ich weiß sogar, Stefan Raab hatte damals noch einen, also seinen Namen im Telefonbuch.
Ach, wirklich?
Ich weiß noch, wie die zu Viva-Zeiten ihn auch ständig alle angerufen haben.
Bei uns, bei meinen Eltern haben auch immer alle angerufen.
Ja, und da kam der Shitstorm nicht per Internet, sondern direkt auf den Anrufbeantworter. Und das war immer lustig. Der hat sich das dann angehört und wir haben uns kaputt gelacht darüber. Ja. Und ich habe dann aber auch schon gedacht, oh wow, dass der das so hinnimmt. Also muss man drüber stehen, aber ich fand es damals lustig, weiß ich auch nicht. Man konnte ja auch die Adressen und sowas rausfinden dadurch, über das Telefonbuch.
Ja.
Aber ihr habt es ja überlebt.
Dann kam auch immer diese Telefonbuch-CDs, wo man immer so, wo die Leute dann immer so ihre Nummer, auch so ihre Mobilnummer angegeben haben.
Ach,
so.
Wirklich?
Ja, das war doch mal eine Zeit in den 90ern, als so die ersten Computer irgendwie dann auch erschwinglich waren und CD-ROM-Laufwerke hatten, haben sich doch alle Deutschen immer diese, Telefon, das waren die erfolgreichsten CD-ROMs, diese Telefonbuch-CD-ROMs.
Ach, krass, echt, ja, nee.
So D-Link oder so ähnlich hießen die irgendwie, weiß ich noch.
Obwohl ich einer mit, auch glaube ich, der ersten war mit diesen Ericsson-Dingern da, mit diesen Gummiantennen und diese, die so richtig groß waren auch und so mit diesen Handys. Aber da waren dann nur die Nummern, die mir gesagt wurden. Also ich habe gar nicht Telefonbücher benutzt, außer ich wollte vielleicht mal Leute verarschen oder so am Telefon. Dann haben wir einfach wahllos mal Nummern rausgesucht.
Wir sind ja hier im wunderschönen Pankow und ich habe gelesen, dass du hier um die Ecke gewohnt hast und dass du dann da wegziehen musstest, weil du hast da wahrscheinlich direkt neben dieser großen Schule gewohnt.
Richtig, genau. Und es war lustig, als wir da hingezogen sind, da war das noch gar nicht so und das hat sich dann so ergeben, dass dann irgendwann...
ja, da kann man so Sexy Eyes und so. Ne?
Ja, ja, genau. Also durch diese Viva-Sache da, ja, war das dann einfach so. Ja. Jeder hat's geguckt früher, jeder wusste dann auf einmal irgendwie, ach guck mal, der Glatzkopf, ich habe mir damals auch immer irgendwie eine Glatze rasiert. Ja, und dann standen die Kinder dann auch vor der Tür und haben mich dann auch gefilmt und dann gab's dann, glaube ich, auch schon so Paparazzi-Aufnahmen, wo ich dann schlechte Laune hatte irgendwie und ey, aus, mach aus hier. Ach nee, Gott sei Dank wurde das irgendwie nie gezeigt.
Ja. Ach ja. Und also rollen wir mal kurz so ein bisschen auf. Also es gibt ich habe das Gefühl, dass man dass du dein Leben wirklich schon 2500 Mal erzählt hast, so ein bisschen dein
Leben. Wirklich, das muss ich auch jedes Mal.
Und
immer muss ich Rechenschaft ablegen.
Nee, du musst wirklich, das ist wirklich. was haben sie getan? Du bist ja in Potsdam geboren, also bist in der DDR geboren.
Genau.
Und hast dann auch irgendwann mit Breakdance angefangen, weil du das so auf... Eure Crew hieß Crazy Five.
Richtig, du kennst dich gut aus. Ja, es ist ja das ist ja das Krasse, dass ich eben aus dem Osten komme. Das ist ja das, was man auch sagen muss bei mir, also was man auch entschuldigen muss.
Komisch, ne?
Ja.
Das ist nicht so weird.
Das ist ja das Krasse. Doch, naja, ich bin damals, ich habe ja im Grenzgebiet gewohnt in Potsdam und da war wirklich die Mauer, die ging durch unser Wohnviertel durch. Und da sind wir dann halt auch immer hinspaziert mit unseren Besuch und so, weil es mal was Besonderes war. Komm, wir gehen mal zur Mauer. Haben uns die Mauer angeguckt. Und naja, es war halt krass, weil du hast Westfernsehempfang gehabt und wurdest geprägt und hast auch immer nur, ich habe genau die gleichen Sachen geguckt, die du wahrscheinlich auch gesehen hast in deiner Kindheit. Also eigentlich nur Westen fast. Und überwiegend, weil das Bild auch viel besser war. naja, gut, es gab ja nur drei Kanäle, ARD, ZDF und das dritte. Und dann die beiden Ostkanäle. Also sehr überschaubar, aber die haben mich total beeinflusst. Also uns alle, die wir da gewohnt haben und auch dann heimlich dann auch reingesehen haben und so. Ja. Deswegen, wir waren eigentlich immer total gut informiert und waren aber, was das anging, um das auszuleben, halt auf uns selber gestellt. Das war ja das Krasse und so. Ja. Also wir hatten ja vieles nicht und wir konnten ja vor allen Dingen auch wunderbar sehen, was wir alles nicht haben konnten und durften. Ja, das war schon, das ist schon krass. Und wenn man jetzt dann, deswegen sage ich das jetzt, weil das so verrückt ist, wenn man dann zurückblickt dann, oder beziehungsweise als dann die Mauer fiel und ich dann auf einmal einen Plattenvertrag hatte und sowas, das war schon echt eine Sache, die muss ich heute noch verarbeiten.
Ja, glaube ich.
Weil ich auf einmal Leuten begegnet bin, denen du halt nie begegnet wärst, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Also ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel mal mit Peter Lustig irgendwann mal, dass ich dem mal begegne live. Ja. Dass es den überhaupt lebend gibt. Davon mal abgesehen.
Ja, absolut.
Und dass ich mit dem dann wirklich mal am Tisch sitze und mit denen quatsche. Also alle großen Vorbilder von mir oder so, also viele von denen, mit denen habe ich dann irgendwann auch dann später zu tun gehabt. Also es waren also Westvorbilder vor allen Dingen. Und das finde ich nach wie vor immer wieder faszinierend. Und deswegen beginnt alles im Osten und auch Hip-Hop im Osten auszuleben war ja damals auch nicht so gern gesehen zuerst.
Es gab ein paar Hip-Hop-Bands, ein paar Hip-Hop auf Amiga auch. Und ich habe auch irgendeine Hip-Hop, ich habe sie jetzt versucht rauszusuchen, aber mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Ich glaube Electric Beat Crew.
Die hießen alle mit Electric, die großen hießen Electric Beat Crew. Genau. Das waren so die kommerziellen, die dann halt auch wirklich schon einen Amiga-Plattenvertrag hatten und die hatten dann auch schon auf jeden Fall immerhin eine Quartett-Single rausgebracht, das weiß ich noch.
Ja, stimmt.
Und dann gab es aber einen, der hieß Electric Bee. Aus Dresden kam der. Okay. Und das war so der Initiator irgendwie dieser ganzen Hip-Hop-Szene. Also das war so unser Cool Herc oder so, wo die Amis immer sagen, oh Cool Herc, früher hat die Hip-Hop-Partys die ersten gegeben und da gab es dann die ersten Battles. So war das bei uns dann in Dresden Electric Bee, der irgendwie nicht mehr aufzufinden ist. Keine Ahnung, was der macht. Der hat das komplett nach der Wende dann irgendwie scheinbar an den Nagel gehängt, das ganze Thema.
Der hat dann in irgendwelchen Kellern, das war ja wahrscheinlich nicht, waren ja keine genehmigten Partys, weil es wahrscheinlich
nicht so ist. Naja, er hat es sozusagen, hatten wir, glaube ich, ihm sogar zu verdanken, dass das irgendwann so legalisiert wurde.
Ja.
Klar, erst war es nicht gern gesehen. Hip-Hop war eine amerikanische Beeinflussung. Ja. Irgendwie amerikanische Kultur und so. Und die Amis waren verdammt nochmal unsere Feinde. Mensch, Jugendfreunde, seht das doch endlich mal ein. Ja, ja. Bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Harry Belafonte.
Ja, ja.
Und da geht's nämlich los. Das war ja immer ein gern gesehener Gast des Ostens und er hat beim Festival des politischen Liedes und so öfter mal einen zum Besten gegeben und auch stand halt für Freiheit, war ein Freiheitskämpfer.
Ja.
Und der hatte ja damals die Idee, Beat Street zu produzieren und zu machen.
Hat Harry Belafonte produziert.
Das war ja letzten Endes der Opener. Also so durften wir überhaupt rein. Ja. Also durfte der Film überhaupt in den DDR-Kinos dann gezeigt werden. Ja. Das war ja das Verrückte.
Der Beat Street, muss man sagen, ist so ein Klassiker des Breakdance. Also das ist der Breakdance-Film überhaupt.
Genau. Und gerade im Osten hat er viel durcheinander gebracht. Gerade bei der Jugend, weil eigentlich sollte das eine Abschreckung sein. Ja. Die Jugendlichen in der DDR sollten eigentlich sehen, anhand des Films, wie gut es...
Das war alles so gettig.
Gut, wir es doch alle haben und wie arm die Kinder in der Bronx dann dran sind da mit ihren schicken bunten Trainingsanzügen und ihren fetten Ghetto-Blastern und so. Also das haben wir nicht, also das war doch auf einmal für uns das Vorbild überhaupt, dieser Film. Und wir hatten aber so gut wie eigentlich nichts, um das auszuleben. Also wir hatten Plattenspieler und mussten die uns halt dann irgendwie dann so umbauen, dass man damit auch scratchen konnte. Also es hat Kreativität geweckt bei uns. Und letzten Endes konnten wir uns auch wunderbar mit denen identifizieren, mit den Kids aus der Bronx, weil die ja letzten Endes auch aus nichts irgendwie dann sowas Tolles kreiert haben.
Ja.
Ja, haben wir das natürlich dann wunderbar übernehmen können im Osten.
Ich habe auch mal in einem Interview gelesen, dass das erste Mal, als du Breakdance gesehen hast, war bei Na Sowas, die große Thomas Gottschalk-Sendung, der dann da ein paar Breaker eingeladen hatte, als das gerade so in war.
Der
da
diesen
haben das
Trend
ja die
vorgestellt
auch,
hat,
ja, das hat die Deutschen immer gemacht. Es gab ja auch diese im ZDF Breakdance mit Icy Gulp, so eine Breakdance-Lernsendung sozusagen.
Hat jeder den Wohnzimmertisch zur Seite geschoben und dann... bei uns in der Neubauwurzel, wunderbar, haben wir uns dann getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich war. Also, weil das ja wirklich im Nachhinein sehr kleine Wohnungen waren. Und trotzdem haben wir da irgendwie alles mitgemacht.
Dann hat man den Mufi-Tee zur Seite.
Genau, den Multifunktionstisch. Und Icy Gulp war ja aber dann mehr so pantomimisch unterwegs.
Ja, das
gab dann
so
Roboterbewegungen. So
die Scheibe mit den Handschuhen.
Ja, das war mal geil. Irgendwas mit Breakdance, dass irgendwas davon kam. Also man hat ja jeden Fetzen, das weiß ja nicht wie heute, dass man das Radio anmacht und auf jedem Kanal läuft Hip-Hop.
Na.
Das ist ja irgendwie damals schon was ganz, ganz, ganz Spezielles gewesen.
Ja.
Irgendwie.
Naja,
irgendwas mit. Und als diese Welle, diese Kommerzwelle dann weg war mit Icy Gulp und so, dann wurde das ja auch als tot erklärt und so, Hip-Hop gibt's nicht mehr, ist doch out, haben sie alle gesagt. Und dann stand ich dann da mit meinen ganzen toll erlernten Moves. Und immer wenn ich Breakdance gemacht habe, haben dann so Neider gesagt, ist doch out. Aber ich habe immer dran geglaubt.
Ja,
und habe trotzdem noch nachts vorm Radio gesessen mit meinem Tonbandgerät. Und habe gewartet, bis irgendwas kam von Sugar Hill Gang und was weiß ich, was wir alles da, Curtis Blow, Grandmaster Flash, das waren so meine großen Idole damals.
Ja.
Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie die aussahen. Also erst durch Beat Street hatten die auf einmal dann auch ein Gesicht.
Ja, verstehe.
Ja, es war echt, also war spannend einfach. Also wenn man so rangeführt wird an seine Leidenschaft und so und ja, dann feiert man das bis ins hohe Alter.
War das denn, also Breakdance war ja dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen verpönt in der DDR, weil es eben kapitalistisches Ausland war, aber haben die das dann irgendwann so, was ja die DDR oft gemacht hat, ist, dass die Sachen dann so übernommen und dann so eingedeutscht haben, also
ja,
dass die dann irgendwie so,
klar.
Wir tanzen den Brechtanz oder
nein,
sowas.
Nein, du musstest, wenn du im Osten als Breakdancer auftreten wolltest, eine Genehmigung dir holen.
Es gab ja immer auch für Musiker so Auftrittsgenehmigungen.
Genau,
so
eine Einstufung nannte sich das.
Ja.
Und das war dann wirklich so wie bei DSDS, da saß eine Jury. aus irgendwelchen Kulturfuzis bestehend und die haben sich dann angeguckt, die kulturellen Beiträge. Da saßen wir richtig so alle in einem Saal so bestuhlt.
Das ist crazy,
dann wurde
das kann
jeder,
man sich nicht vorstellen.
Und da wurde dann jeder einzelne Beitrag dann irgendwie aufgerufen. Also erst war, was weiß ich, irgendwie Fakir war, glaube ich, da bei uns dabei. Also so Kleinkunst, Leute, die du buchen konntest für irgendwelche Feiern. Und dann kam irgendwann die akrobatische Showtanzgruppe Crazy Five.
Oh, akrobatische
das
Showtanz.
Das war Breakdance.
Ja, verstehe.
Akrobatischer Showtanz. Ja, das war echt verschärft, ja. Aber wir haben uns immer wacker geschlagen und auch kleine Tricks schon benutzt, um weiterzukommen. zum Beispiel im Osten konntest du es denen eigentlich nur besonders, also konntest du sowas erreichen, wenn du Friedenstexte zum Beispiel gemacht hast. Wir haben halt durch Beat Street beeinflusst, da stand ja unten so eingeblendet per Untertitel dann, der letzte Song war so ein Weltfriedens-Rap von Grandmaster Melly Mel, Beat Street Breakdown. Und da haben wir uns ein bisschen orientiert dran und haben dann auch so gegen den Präsidenten, der Präsident verschwendet Millionen, Billionen, Trillionen. Ich möchte einmal wissen, was er damit bezweckt, wenn er so viel Geld in eine Rüstung steckt.
Sehr gut.
Ja, ja. Und dann haben die gesagt, ja, das müssen wir den Jugend wollen, die müssen wir jetzt, das dürfen wir denen ja nicht verbieten, das ist ja richtig. Die Message hat gestimmt und so haben wir auch eine Einstufung bekommen als akrobatische Schultanzgruppe und aber auch, ja, ich weiß gar nicht, wie Rap genannt wurde, wahrscheinlich Sprechgesang, Unterhaltung, keine Ahnung, was die sich. Da gab es wahrscheinlich auch ein Wort für.
Ihr habt ja Crazy Five, also F-E-I-F auch geschrieben.
Ja, natürlich.
Aber weil ihr es nicht besser wusstet oder weil das da dann auch besser ankam?
Ja, irgendwie, also es klang einfach cool. Also viele haben sich Grandmaster und so genannt. Also es gab so ein paar Sachen, die klangen halt nach Hip-Hop. Sachen waren Hip-Hop, wenn sie, was weiß ich, entweder mit Grandmaster bestückt waren, Grandmaster Lutz oder was weiß ich, oder dann... Oder in jedem Song musste Hey oder Ho, Say Ho kommen. Ja, so, dann wusstest du, das ist ein echter Rap-Song. Ja, okay. Ja, und Crazy Five war halt durch Grandmaster Flash Furious Five, Fantastic Five. Also es gab viele Five war halt ein cooles Hip-Hop-Wort. Wir waren aber nur zu zweit.
Ah, wirklich?
Naja, also am Ende waren wir dann nur zu zweit und dadurch haben wir uns dann auch F-E-I-F sozusagen genannt. Five stand weder für Pfeifen, noch stand es für fünf. Es war einfach ein Five.
F-E-I-F. Das ist ja genial.
Aber crazy halt.
Aber crazy, ne?
Crazy. Das war sehr wichtig. Klang halt,
unberechenbar sozusagen.
Ja, klang halt Hip-Hop.
Du bist ja dann in die Ballettschule, ne? Also es war ja quasi nach den Crazy Five.
Ja, genau. Du musst ja, dadurch regelrecht. Also, weil ich dann schon gemerkt habe, dass das so mein Ding ist, so kulturell unterwegs zu sein und so. Ja. Und damals hat meine Cousine auf der Palucka-Schule in Dresden studiert und hatte mich dann darauf gebracht, mich doch mal zu bewerben da bei dieser Eignungsprüfung. Und das habe ich dann halt alles mit Bravour gemeistert. Und dann haben die gesagt, der Junge studiert nach der 10. Klasse auf der staatlichen Ballettschule Gret Palucka. Was natürlich auch so ein bisschen so ein Mittelfinger für meine Lehrer war, weil ich ja damals irgendwie nicht besonders fleißig war, was Schule anging und so. Also ehrlich gesagt war ich fast schon so ein Sorgenkind, weil die mir gesagt haben, der Lars, was soll das aus dem werden? Der macht nur Breakdance und der macht nur Quatsch. Also wir wissen nicht mehr weiter langsam. So, und das war irgendwie dann, als ich dann auch noch dann auch noch an so einer renommierten, privilegierten Schule dann studieren durfte, Kunstschule.
Muss man ja sagen,
mussten die Palucka, das irgendwie hinnehmen und konnten jetzt nicht sagen, da konnte auch keine 5 in Mathe mir irgendwie oder mich davor bewahren. Ich bin angenommen gewesen.
Die Palucka in Dresden, das war ja auch so eine super renommierte Tanzschule. Ja. Gret Palucka.
Immer noch.
War ja auch eine, die war in den 20ern so ein Ballettstar, muss man sagen. Und dann hat die Schule gegründet, dann war sie aber mit einem jüdischen Mann aus Ungarn, glaube ich, verheiratet und deswegen zum Weltkrieg irgendwie hatte sie dann so Schulverbot quasi, durfte nicht lehren, dann wurde die zum Osten wieder aufgemacht.
Ja.
Und die hat selber auch noch gelehrt, auch als du da warst.
Ja. Die hat sogar von unserem Internat aus konnte ich ihr Haus, das war irgendwie gegenüber von uns, damals in Dresden. Und wenn wir dann zur Schule gegangen sind, die hat ja ganz bescheiden gelebt, die war ja ein Weltstar letzten Endes, aber hat so in so einem grauen Haus gewohnt, dann sah man sie ohne Gardine, saß sie da und hat ihr Frühstück, die hat noch eine Haushälterin gehabt, die immer das Frühstück gemacht hat und so, die war auch schon sehr alt, die Palucka, also schon.
Hast du jemals Unterricht bei der gehabt?
Ja, das durfte man zu unserer Zeit beantragen, weil sie war dann schon natürlich in Rente irgendwie, aber sie hat dann immer so ein, zwei Stunden für... Ja. Interessenten für die Studenten dann irgendwie auch gegeben. Und das war schon was Besonderes. Also weiß ich immer noch, wie das war. Und das war ja auch so eine Zeit, da habe ich ja noch nicht so viele Stars erlebt und so. Aber das war wirklich auch so ein besondere, so ein besonderer Mensch halt. So eine alte Frau, so wie man sie halt auch irgendwie im Supermarkt manchmal sieht und denkt, oh Mensch, hier nochmal schneller.
Ja.
So wie die ihre Ballettschläppchen anhatte irgendwie im Saal, war die wie ein Floh.
Ach, sehr krass.
Und das war irgendwie krass, ja, zu beobachten. Also,
toll.
Toll, ja. Wirklich. Und war wirklich auch eine schöne Zeit da auf der Schule. Und ich habe auch viel gelernt. Also kann ich nur allen Jungs auch ans Herz legen. Es muss nicht... Also ist nicht uncool, ja. Ballett zu machen.
Ja, ich hatte zu können. Ich war als Kind, ich wollte als Kind unbedingt Steppen lernen, so mit sechs, mit fünf, sechs. Steppen war mein großer Traum. Weil ich mir dachte, wie genial ein Tanz, der gleichzeitig ein Rhythmus ist. So.
Ja.
Und auch so durch die Filme und so hat mich Steppen immer total fasziniert. Und dann sind wir an eine Tanzschule. Ich bin zwischen Köln und Bonn groß geworden, in Wesseling. Dann sind wir nach Brühl in so eine Tanzschule und haben die da gefragt. Meine Mutter hat die Frau da gefragt, mein Sohn möchte gerne Steppen lernen. Und hat die gesagt, ja, soll er erstmal Ballett machen. Also auch so sehr unfreundlich.
Ja.
Habe ich da eine Probestunde Ballett gemacht. Ich war der einzige Junge.
Ja.
Und deswegen ist dann da meine Ballettleidenschaft erloschen.
Also erloschen, ich wollte gerade sagen, entflammt.
Es hat leider keinen Spaß gemacht mit diesen ganzen fiesen Ballettmädels da.
Ja.
Das Lustige ist, und das habe ich auch mal in einem Interview von dir gelesen, normalerweise würde man sagen irgendwie, okay, er macht Breakdance, er ist voll im Hip-Hop und geht dann an eine Ballettschule, da würden eigentlich alle anderen sagen, wow, Digga, das ist aber hammer uncool.
Ja.
Bei dir war das aber genau das Gegenteil. Das fanden eigentlich alle cool, weil du was draus gemacht hast sozusagen. Und mit einer Perspektive auch so ein bisschen aus diesem DDR-Gedöns rauszukommen.
Das sowieso und zu der Zeit, wo ich auf die Ballettschule gekommen sind, da waren diese ganzen Tanzfilme natürlich auch angesagt. Mit Beat Street ging's los.
Ja.
Und dann wurde auch so ein Film wie was lief noch irgendwie, also kamen irgendwie noch so andere Tanzfilme, auch Dirty Dancing.
Ja. Ja.
Das wurde schon dann als cool angesehen, auch von den Jungs. Also ich weiß noch in der Disco oder so, wenn dann wo Dirty Dancing, das war ja so knapp zur Wendezeit, irgendwie, wo der rauskam.
Ja.
Also kurz bevor die Mauer fiel, wurde Dirty Dancing auch noch im Osten gezeigt in den Kinos. Und ich weiß noch, ich bin ja sowieso auch ganz früh schon in die Disco immer gegangen und so und ich weiß nicht noch, dass dann immer ein Kreis gemacht wurde oder so. Oder immer irgendwie, also die haben das gefeiert, dass ich halt an der Ballettschule dann irgendwie demnächst dann das studiere und so. Das fanden die irgendwie alle cool. Auch meine Breakdance-Kumpels und so, hey, geil und so. Das war eigentlich nicht uncool, ja, stimmt.
Hast du denn dann in der Disco, hast du dann da auch so die krassen Moves ausgepackt und so ein Solo auf der Tanzfläche gedanced?
Ja, ja, das wurde verlangt.
Natürlich.
Ja, so war das wirklich. Ich habe mich immer geziert. Das war mir irgendwie immer unangenehm.
Ja, also immer so Showzieher.
Ja, ich war nicht dieser, das war eben so, waren wir wahrscheinlich, war sowas, so eine Ostmentalität.
Ja.
Also nicht irgendwie nach vorne preschen und sagen, hier, guck mal, was ich kann, sondern mehr so, nein, ach na ja, warten bis wirklich 20 Leute dann sagen, los, mach doch mal. Gut, okay. Und dann aber richtig abgehen. Weißt du? Ich habe auch früher immer, wenn ich dann Kids irgendwie oder so getroffen habe, war immer die erste Frage, kannst du Breakdance? Und dann hat er gesagt, naja, dann haben die gesagt, meistens in den 80ern, ja, ein bisschen. Dann haben sie das vorgemacht, was eigentlich Sigrulp dann gezeigt hat. Ich habe dann mal mir vormachen lassen, was die können, um zu wissen, ah, okay, ist der jetzt besser oder nicht? Und als ich dann gesehen habe, na, das geht ja so durchschnittlich, dann habe ich meine Power-Moves gezeigt und das war dann immer für mich ein ganz toller Moment.
Was war denn?
Die alle gestaunt.
Was war dein bester?
Bodenwelle war krass, ist es immer noch, die kann immer, wenn ich die auf der noch mache, irgendwie das.
Machst du auch so Spins, so Headspins? Oder
naja,
so?
Wir haben uns echt tierisch, wir mussten ja mal ins Kino gehen, um uns die Moves anzugucken und abzugucken, weil das ging ja, geht ja nicht, also YouTube gab es nicht oder Videos hatten wir im Videorekorder gab es im Osten auch nicht. Und dann haben wir uns dann immer so ausgetauscht irgendwie, wie hat er das gemacht? Dann hat er sich abgestützt auf den, okay. Und dann haben wir das wirklich so lange geübt, bis wir das konnten. Also der Six-Step ganz normal, also die Basics eigentlich so. Wir haben Helikopter gesagt zur Windmühle und so.
Ja.
Und das waren so die Basics. Wenn du dir jetzt anguckst, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, ist ja unglaublich irgendwie.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wenn ich auf diesem Level, wenn ich das Level gesehen hätte, ich weiß gar nicht, ob ich dann dazu gekommen wäre. Ich glaube, der Witz damals war, dass alle es machen wollten, weil es einfach auch so aussah, als könnte man das lernen.
Klar.
Aber mittlerweile ist das ja so perfektioniert worden. Ist ja echt krass, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Aber letzten Endes gibt es immer so ein paar Basic-Sachen, woraus das dann entwickelt wird.
Ja, klar.
Also, ja.
Da so die Flying-
also die Windmühle und so und solche Sachen und hier Six-Tap, sowas habe ich auf dem Boden gemacht. Ansonsten war mein Fachgebiet eigentlich mehr so Smurf, Wellen machen und der Robot Dance und Electric.
Ist ja heute, nehmen wir das Pop and Lock.
Ja, genau, was man so oben macht, ja.
Ich hab eine Zeit lang immer auf der Gamescom bei Sony moderiert, so 10 Jahre lang oder so, bei PlayStation, und da waren immer die Flying Steps.
Ja.
Deswegen habe ich dann jedes Jahr im Sommer immer die Flying Steps dreimal am Tag gesehen.
Die waren cool, ja. Das sind cool.
Naja, das ist ja so eine große Crew hier aus Berlin, die auch mittlerweile irgendwie Riesenauftritte mit Red Bull machen, wo sie irgendwie zu klassischer Musik breaken.
Ja, das sind auch Weltstars, glaube ich, in der B-Boy-Szene. Ja, die sind schon bekannt. Also, das stimmt. Da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich so, also das, dann, man sieht ja auch, Breakdancer sind ja wieder mal was ganz anderes. Früher war das so alles eine Einheit. Hip-Hop, Rap-Musik, Breakdance und so. Und das waren alles so wirklich so Kids und so, die halt total begeistert bei der Sache waren und es einfach geil fanden, es zu machen. Ohne irgendwelche Hintergedanken groß irgendwie, ja, in der Disco vielleicht irgendwie die Leute zu erfreuen, aber jetzt nicht irgendwie damit vielleicht das große Geld zu machen. Ja. Das war bei uns ja auch nicht so. Wäre auch Quatsch gewesen im Osten, das große Geld machen. Naja, also mein Höhepunkt wäre wahrscheinlich gewesen, mal den Kessel Buntes zu moderieren.
Ja. Oder so da aufzutreten.
Ja, oder da aufzutreten, klar. Ja, das
von
war
Lippi
schon,
von Lippi
das,
angesagt.
Ja, das wäre für mich das Höchste gewesen. Aber dass es dann irgendwann, dass dann mal die Mauer fiel und dann wirklich der Weg überall hin dann auf einmal frei war, das, damit hat keiner rechnen können. Und im Nachhinein ist es trotzdem noch wie so ein Wunder, wie sich das alles so ergeben hat.
Ja.
Weil man träumt ja manchmal davon irgendwie, ach, man müsste mal entdeckt werden und so. Und dass das dann passiert. Ja. Also denke ich auch jedes Mal, das ist doch kein Zufall. Ich habe eine Mission hier zu erfüllen.
Das, ja, wahrscheinlich, das glaube ich auch. Aber wie war das denn? Wie war denn der Weg von der Paluca woanders hin? Weil du bist ja, glaube ich, auch so 89 dahin gekommen, ne?
Ja, ja.
An die Ballettschule.
Das war genau zur Wendezeit, wo das dann anfing, wo dann die ganzen Demonstrationen dann so stattfanden in Dresden und Leipzig und so. Da war ich in Dresden. Die ganze Zeit wohne ich direkt an West-Berlin grenzend. Aber als die Mauer dann auch gefallen ist, dann irgendwann, da war ich im Tal der Ahnungslosen
Tal
in
der
Dresden,
Ahnungslosen.
Wo sie keinen Westfernsehempfang hatten, und habe das dann durch die aktuelle Kamera erfahren, dass die Mauer jetzt wohl weg ist. Und dann musste ich wirklich noch ein paar Tage warten, um nach Potsdam zu kommen und mich dann da auch von zu überzeugen.
Da kam man dann nicht so gut weg, weil so viel los war, oder?
Ja, wir sollten hier, der Schulplan, der musste trotzdem irgendwie erfüllt werden. Also nicht mal kurz jetzt, Ausnahmezustand, nicht. Nein, beim Ballett, da galten strenge Regeln. Das war eigentlich fast schon so wie meine Armeezeit sozusagen.
Das war doch auch, diese Ballettschule war ja quasi auch mit Schulbetrieb. Also du hattest da ja auch so Schulfächer, so Staatsbürgerkunde und sowas.
Genau.
Ne? Ja,
genau. Da hattest du auch Theorie. Also das hat mich da auch irgendwie, also. Aber das war halt so der Tanzgeschichte und Theatergeschichte, also wirklich interessante Sachen. Ja. Französisch hast du gelernt, also ich weiß nichts.
Das war cool.
Ja, also eigentlich wäre es eine gute Chance gewesen für mich, auch mich theoretisch groß weiterzuentwickeln. Aber ich war dann doch mehr der Praktische. Ich wollte im Saal stehen und Moves ausprobieren. Ja. Das fand ich einfach auch geil, irgendwie ständig. Ja, nee, das war eine schöne Zeit, kann ich nur mal wieder sagen. Und es war halt auch spannend, weil wir da in Dresden dann waren und das Internat gegenüber von so einem kleinen Bahnhof war. Und da sind wir dann alle, das weiß ich noch, nachts mal aufgewacht, weil auf einmal Chöre gesungen haben, Völker hört die Signale, also die Internationale haben die da gesungen und haben dann auf die Züge gewartet, die durch den Strehlener Bahnhof fahren sollten, Richtung, glaube ich, Ungarn. Und Prag, also die wollten halt draufspringen und zur Botschaft und ich glaube, da war es dann möglich, darüber zu kommen oder, wahrscheinlich hier da zu dieser berühmten Rede von Genscher, wo der gesagt hat, liebe Freunde, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, ja, das hat man ja mal im Fernsehen gesehen, kannte auch Leute, die da mitgemacht haben, also die dabei waren.
Ja.
Aber ich war so ein Schisser. Also ich habe erstmal gewartet, was passiert. Okay. Und dann ist die Mauer ja irgendwann dann aufgegangen und
Das ist so dieses Auftrittswesen in der DDR, ne? Also was ihr dann auch mit Crazy Five gemacht habt, und so dieses Vorspielen und so. Ich habe mal vor einem Jahr einen Podcast gemacht über Renf, die so eine der größten Rockbands der DDR waren, die dann auch erzählt haben, wie sie in der Naleperstraße immer vorspielen mussten, vor so einem Komitee, die entschlossen haben, ob die neue Platte veröffentlicht werden darf und ob sie weiter spielen dürfen und so. Das ist wirklich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass alle kulturelle Produktion vom Staat abgenommen wurde.
Ja, und du durftest nicht sagen, was du willst. Ja. Also da wurde genau, was könnte zweideutig oder so.
Ja, da gab es ja immer diesen Trick, dass die so, da haben ja die Pudis auch schon tausendmal erzählt, dass sie immer so Songs geschrieben haben, die so richtig in your face waren, also so gegen den Staat und für Freiheit und so, wo sie immer wussten, die werden zensiert.
Ja, ja.
Und dann haben sie so immer so extra schlimme Lieder geschrieben, damit die Lieder, bei denen es so ein bisschen subtiler war, denen nicht so auffielen.
Ah, okay. Naja, also Ikarus war ja auch immer so eine Metapher, war immer, Ikarus war immer in jedem Lied, da wusstest du gleich, wenn Ikarus kommt, okay, über die Mauer fliegen, Freiheit, über die Flügel sollen wachsen und rüber. Und also ganz viele Lieder mit Ikarus. Ja. Ikarus. Und was weiß
ich. Ich finde es so cool, also ich höre mir so gerne die alten Storys an, weil der Vater meiner Frau, von Maria, der hatte auch eine Band, der war auch in der Band zu DDR-Zeiten, Dazu hießen die.
Ja klar, kenn ich auch.
Genau, da hat der Percussion gemacht und Saxophon und so.
Allein die Namen schon. Ja, die kriege ich jetzt schon wieder einen Hals, wenn ich das höre.
Und da höre ich
Krümel
mir auch
und
ja, ja, genau.
Keks und was
weiß ich. Ja, die Bandmitglieder hatten auch immer so geile Namen. Ne?
Juckreiz. Also, die Bandmitglieder auch.
Die hatten immer Spitznamen. Ja? Es gab immer Spitznamen. Maschine, der Sänger,
Quaster.
Der Pudis und so.
Quaster. Quaster.
Ja, aber vor allem der eine von
Quaster Rhymes.
Der eine von Pudis heißt ja vor allem Eingehängt. Und du musst das immer dazu sagen.
Stimmt. Eingehängt, stimmt.
Ja, aber du musst immer das dazu sagen.
Eingehängt. Ja, die waren auch besonders lustig immer, die Pudis. Also muss ich ganz ehrlich. Die ging es auch besonders gut, glaube ich, innerhalb dieser Szene. Ich glaube, das waren so die Obersten.
Naja,
die haben sich ganz nach oben gespielt.
Ein paar Privilegien mehr als die
anderen. Ja, aber hat auch wirklich Spaß gemacht. Also mein erstes Konzert, was ich live erlebt habe, war ein Pudi-Konzert. Anlässlich eines Wohngebietsfestes in Bad Doberan. Und da war richtig was los. Und ja, da hast du richtig gesehen, da war schon viel Förderung sozusagen zu bemerken. Also die hatten da richtig Pyrotechnik und sowas gehabt. Aber die Songs waren auch geil, hat auch Spaß gemacht, weil irgendwie kannte man die alle. Ist nicht so, dass man ständig die Pudis gehört hat im Osten gerne. Aber man kannte das halt, weil es kam nichts anderes. Wenn du das Radio angemacht hast, kamen vor allen Dingen diese Hits und so. Und irgendwie sind es ja dann doch Legenden jetzt dadurch. Also es waren wirklich schöne Lieder. Also nach dem Mauerfall habe ich sehr, sehr gerne mir DDR-Songs angehört. Davor nicht so.
Interessant, ne? dass man danach dann so ein Bewusstsein dafür entwickelt hat. Irgendwie.
Ja, komisch. Dann hat man das nochmal alles dann eben mit anderen Augen gehört. Ja.
Du bist dann aber nach dem Abschluss an der Tanzschule nach Berlin ans Theater gegangen.
Nee, es war so, dass ich damals an der Palooka-Schule meine Freundin, meine erste große Liebe damals kennengelernt habe. Die war auch dort und ich war total verknallt und wir mussten aber nach einem halben Jahr, wurde aussortiert, ganz streng. Also eigentlich jedes halbe Jahr musstest du Angst haben, die Schule verlassen zu müssen, weil du nicht mehr dazu passt. Ja. Die Mädels hatten entweder das Problem, dass sie vielleicht zu dick wurden oder so. Also du musstest halt dieses Pensum und diesen. Ja, das war wirklich nicht besonders. Also gerade für Mädels ist es echt eine harte Sache gewesen, weil die wurden wirklich immer angeschnauzt und
diese russische Ballett.
Genau, das
Härte.
Genau, das war diese russische Härte und eigentlich so ein militärischer Drill so ein bisschen
krass.
Auch. Ja, ja. Und alle mussten also richtig Gleichschritt, aber richtig Gleichschritt. Alle Beine hoch. Und wenn es nicht hochgegangen ist, wurde es hochgebogen und wenn du geweint hast, weil es so weh tat, egal. So war das dann irgendwie. Also ich hatte echt Glück, weil ich anatomisch gute Voraussetzungen hatte und deswegen war es für mich jetzt manchmal nicht so schwer. Andererseits war das immer total krass für die Klassenkameraden, die dann halt wirklich irgendwie die Beine vielleicht nicht so auswärts hatten wie ich oder so, die dann sich Gewichte auf die Knie gelegt haben, damit die Beine über Nacht irgendwie sich vielleicht noch verändern und so. Weil ich halt immer das schon immer so, sehr auch so ein bisschen entertainend gesehen habe und auch immer so Spaß gemacht habe und das eben nicht so verkrampft gemacht habe. Und sehr viele Balletttänzer, die sich dann wirklich vorgenommen haben, irgendwelche großen Ziele gesteckt haben, die sind dann verzweifelt. Warum der denn und ich? Und das war echt irgendwie, tat mir nur auch leid. Aber
kann man nichts machen.
Ja, eben. Aber es tat auch mir wirklich manchmal leid, wie die da behandelt wurden. Sehr, sehr streng.
Aber es ist ja ein krasser Druck, wenn jedes halbe Jahr irgendwie wieder ansteht, ob du bleiben darfst.
Ja, genau. Und als sie dann gehen musste, da habe ich so doll irgendwie, das war so eine Trauer für mich. Hier ist eine große Liebe. Und es wäre doch so schön. Alle, wir waren zusammen in einem Internat und wir haben uns immer gehabt, jeden Tag. Das war so toll. Wir waren eine tolle Gemeinschaft. Nein, die muss gehen und so. Und sie war eine tolle Tänzerin, sah auch wunderbar aus. Aber so wie du auch nicht klassisch aussahst, also so ganz schmal, sondern halt ein bisschen mehr Rundung hattest. Deswegen ist sie mir damals wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Auge gefallen. Also, warst du halt
diese,
nicht.
Diese Hungerhaken.
Ja, und sie war, genau, und sie war damals mehr so für Jazzdance und sowas und wollte das eigentlich auch später dann machen. Das wurde aber nicht berücksichtigt. Ja. Nein, also wenn die nicht in diese Schablone passt, irgendwie dann raus.
Ja.
Und dann habe ich mich, es gab eigentlich drei Ballettschulen, wo du das studieren konntest halt irgendwie. Und eine war in Berlin auch. Und das Mädel kam aus Berlin. Und da habe ich mich dann heimlich, als ich krank geschrieben, ich war krank geschrieben für Dresden und habe in der Zeit aber in Berlin mich dann heimlich beworben. So, jetzt ist es raus.
Ja. So, okay. So, jetzt. Ungefähr ich glaube, es ist verjährt.
Ja,
ich glaub,
genau, jetzt kann man das mal sagen. So. Ja, und das war eigentlich, und dann haben die gesagt, ja, in Berlin, okay, kannst gerne in unsere laufende SO-Klasse, Sonderklasse sozusagen, dann reinkommen. Und das habe ich dann gemacht.
Verstehe.
Und so bin ich nach Berlin gekommen. Und das war eigentlich auch sehr schicksalhaft, diese ganze
Zeit. Also der Liebe wegen nach Berlin.
Ja. Der Liebe wegen in der Palooka-Schule beendet, aber dann auf der staatlichen Ballettschule weiter bis zum Abschluss auch.
Und die ist auch hier um die Ecke. Staatliche Ballettschule.
Ja, Erich-Weinert-Straße.
Genau, Erich-Weinert. Genau. Ja, genau. Da habe ich auch mal schräg gegenüber gewohnt.
Ach Quatsch.
Ja.
Damals, zu in den 90ern schon?
Später erst. Ja, in den Nullern oder so. Aber die gibt es ja immer noch. Die ist ja immer noch.
Die ist richtig modernisiert worden und alles.
Ja,
also.
Aber ist ja interessant, ist ja lustig. Also dann, hatte die denn auch einen guten Ruf? Ich meine.
Meine Freundin?
Ja, das wäre mir sehr wichtig, das an dieser Stelle.
Ja, sie hat einen sehr guten Ruf, überall.
Einen guten Leumund.
Ja.
Die Staatliche Ballettschule Berlin, hatte die genauso einen guten Ruf wie Dresden, oder?
Die hatte diesen, die waren so ein bisschen anders, weil die den Schwerpunkt Klassik noch mehr hatten. Also bei Palooka, da war mehr so diese Modern Dance und sowas. Okay. Auch dieser Stil,
hast du so den modern gelernt.
Ja, 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 ja.
So Ausdruckstanz.
Ja, so. Genau, sowas. Also so Tanztheater und sowas hast du da gelernt. Improvisation, halt auch alle mit schwarzen Kostümen und so. Also es war halt, das nannte sich dann modern und das war so der Style, den Palooka damals halt auch sogar selbst kreiert hat. Verstehe. Weil sie ja auch anatomisch nicht für den klassischen Tanz so gut geeignet war.
Ja.
Hat die sich einfach ihren eigenen Tanz da kreiert, damals ihren Stil. Und die Staatliche Ballettschule Berlin, das war schon eher Schwerpunkt Klassik. Die wollten dann klassischen Tanz, da kamen dann auch meistens die großen Solisten und so, Ballerinas und dann raus. Aber wir hatten ja auch so viele andere Theater, da hätte man überall irgendwo Fuß fassen können. Der Osten war voll mit Theatern und auch Folklore, also verschiedene Richtungen gab es ja auch. Gab ja auch Folklore-Ensembles, die hatten einen Narren an mir gefressen, weil ich immer sehr Ausstrahlung hatte und immer besonders mich dort auch gefreut habe und so. Naja, ich bin ja auch mit einem Bein auf dem Land groß geworden bei meinen Großeltern und Verwandtschaft, die lebten alle so ländlich. Verstehe. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun.
Ja, dann, weil du wusstest, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie geerntet werden. Ne? Dieses Bäuerliche, das du so mitbringst.
Ja, da kannst du richtig mal die Frau in den Arm nehmen und dann juhu, Arme hochkrempeln, Stiefel an, nicht immer nur dieses Schrumpfhöschen.
Ja, das stimmt. Das
konnte man sich wie ein Mann fühlen.
Ja. Also war das denn dann sozusagen eine große Umstellung für dich, weil so modern und so contemporary, das ist ja schon was anderes als so klassisches Ballett.
Ja, aber es gab ähnliche
Grundfächer. In der Grundausbildung wahrscheinlich.
Ja, ähnlich. Die Grundausbildung war ähnlich, halt nur, dass ich dann bei bestimmten Sachen, also gerade klassisch, das war ja wie gesagt bei mir das der Vorteil, dass ich anatomisch so gut geeignet war halt irgendwie dafür. Also ich konnte diese ganzen Posen auch dort in Berlin gut auch für dich.
Freue ich mich.
Für die befriedigend sozusagen machen.
Und dann hast du hier in Berlin aber dann quasi fertig gelernt und hast dann hier am Theater angefangen.
Ich hatte ein Praktikum gemacht damals am Metropoltheater, also der ehemalige, damals ehemalige Admiralspalast, jetzt heißt er ja wieder so. Da habe ich bei einer wunderschönen Produktion Hello Dolly mittanzen dürfen im Corps de Ballet, also Statistentänzer sozusagen. Ja,
so Massen.
Fängst du ja an, Solo. Nee, aber das mal so alles so zu schnuppern, da habe ich auch so Theaterluft schnuppern können, weil das war einfach auch ein Musical-Theater. Das, Schon auch im Osten. Operetten und Musicals wurden da aufgeführt und da traten auch dann sehr bekannte Fernsehgesichter, das DDR-Fernsehensembles, ja. Die konnte man dann auch mal live begegnen und so. Das war schon was Tolles. Und ich weiß auch noch, wie ich dann immer den Schauspielern und so von der Seite aus immer zugeguckt habe. Da gab es auch so Lieblingsstellen in diesem Stück und so. Und ich habe das alles so aufgesogen und fand das so toll. Und daran denke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe und ich spiele jetzt mittlerweile jetzt auch schon seit 10 Jahren Theater. Ja. Und auch das macht totalen Spaß und ist so eine Sache, die musste irgendwie nochmal gemacht werden. So.
Ja. Und war denn eigentlich jemals die Option, weil das große Showtanzen, also es gab ja in der DDR im Fernsehen, gerade Kessel Buntes und sowas schon erwähnt, gab es ja dieses große DDR-Fernsehballett. Wäre das jemals eine Option für dich gewesen?
Das war auf jeden Fall als erstes mein Hintergedanke. Das wäre, jeder hatte glaube ich irgendwie immer, wenn er irgendwas machen wollte, gedacht, wie käme ich irgendwie vielleicht sogar in die Gelegenheit mal rauszukommen. Also Künstler hatten ja oft das Privileg, also auch Bands und sowas, die durften teilweise auch in den Westen fahren und so. Und die hatten da einfach so eine Genehmigung bekommen. Und ich fand es spannend, eventuell mal im Fernsehballett dann wirklich mal mit dabei zu sein und dann auch den Westkünstlern zu begegnen. Weil es sind ja öfter mal beim Kessel Buntes dann halt auch internationale Stars aus Prag, Warschau, aber auch aus dem Westen dann immer. Eine Berühmtheit aus dem Westen war dann auch oft dabei. Ob das Roland Kaiser war oder was weiß ich, Lena Waleit, das war mir egal. Hauptsache, die waren aus dem Westen und wir haben uns immer gefreut über jemanden, der von da kam. da waren wir nicht so wählerisch. Ja, nee, und das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe vorgetanzt beim Fernsehballett und das war halt nicht so.
Ja, das war wirklich heiß begehrt, ne?
Ja. Naja, das war halt schwierig. Du kommst dann von so einer Schule und hast aber noch nicht, die Ballettmeister sagen dann oder die Choreografen sagen dann, naja, der muss noch ein paar Jahre auf der Weide. Aber wenn dich keiner auf die Weide lässt, ist halt so schwierig, dann Erfahrungen zu sammeln. Ja, aber ich glaube, das ist ja das Verrückte, dass das alles dann auch einen Sinn hatte, dass ich viele Sachen auch nicht dann bekommen habe. Wa? Und dann sind ja viel schönere und interessantere Sachen dann dabei rausgekommen.
Du bist dann, springe da jetzt mal so weiter, du bist dann zur DEFA und hast da, also DEFA, weiß ich nicht, ob es die da überhaupt noch gab, aber hast dann in Babelsberg bei der Stuntshow mitgemacht.
Ja, das ist irgendwie das Nächste gewesen. Ja, ich hatte dann durch Beziehung auch so ein bisschen, also gehört, dass in den DEFA-Studios, dass die da halt so eine Show auf die Beine stellen, halt, das ging so ganz, ganz klein los. Jetzt ist es ja ein richtiger großer Moviepark geworden, mit fetter Stuntshow und allem drum und dran und wirklich sehr, sehr schön. Damals fing das gerade erst an, so nach der Wende. Da war die noch nicht mal privatisiert oder so, die DEFA, und da gab es so einen kleinen, haben sie auch so einen kleinen Filmpark, so eine Studiotour nannte sich das, und da konnte man dann als Tourist sich dann angucken, wie Film gemacht wird. Das
Sandmännchen konnte man dann sehen und so.
Das konnte man schon sehen, ja das war schon da. aber es war halt auch Live-Action in so einer Piratenstadt-Szenerie, wo dann ein paar Stuntmans, also die Stuntgruppe Babelsberg irgendwie, dort angestellt war und dann halt gezeigt hat, wie man beim Film halt faked und was weiß ich, fechtet und sich schlägt und brennend auch vom Dach mal fällt oder so.
Der Klassiker.
Ja, genau. Halt solche Sachen dann live zu sehen und so. Und da waren aber auch lauter Kleindarsteller und Komparsen und zwei Solo-Tänzer haben sie damals gesucht.
Wirklich?
Frau und Mann, ja, ein Solo-Tanzpaar und ich hatte das damals irgendwie bekommen.
Aber wieso haben die denn Tänzer gesucht?
Weil das halt so ein bisschen auch Showcharakter haben sollte. Ja. Es fängt an in so einer Piratenstadt. Zwei tanzen da auf dem Tisch. Ja. Ich als Pirat verkleidet und meine Partnerin in einem Flamenco-Kleid. Und drumherum die Komparserie. Und dann haben sich die Stuntmans geschlagen und was weiß ich. Also so, so war das angedacht. Und als die DEFA dann aber privatisiert wurde, haben sie dann das Ganze reduziert auf eine reine Stuntshow. Und da hat mich dann der Chef der Stunttruppe dann mit reingeholt ins Stunt-Team Babelsberg. Und da konnte ich dann halt dann auch, das war ja dann auch erstmal so historische Szenerie, dann als Pirat rumfechten, auch auf dem Dach fechten, vom Pferd fallen, Prügel sehen halt, weil ich auch akrobatisch durch das Breakdance und die Ballettschule halt vorbelastet war. Deswegen, also konnte ich dann halt auch als Stuntman, war ich dann auf einmal Stuntman in den DEFA-Studios.
Ja, aber das ist ja total krass, also was für ein Themenwechsel. Ja, ja.
Also erstmal Hip-Hop,
ja.
vom Breakdance dann zum Ballett,
zum klassischen Ballett.
Ja, genau, und dann von da dann gleich danach erste Job Stuntman in den DEFA-Studios.
Das ist ja total krass.
Ja.
Also, weil man kapiert ja schon, dass es alles nah beieinander liegt,
ja,
aber irgendwie. Trotzdem auf dem Papier ist es alles extrem weit voneinander entfernt.
Erstmal das und dann auch die Bereitschaft und dann auch irgendwie auch tauglich gewesen sein für den ganzen, für diesen ganzen Wechsel.
Absolut.
Also das ist bei mir sowieso immer, also alles irgendwie, ich war sehr fasziniert von Unterhaltungskunst allgemein. Ja. Also da nicht nur Gesang und Musik, sondern auch eben Schauspielerei, Komödie fand ich immer lustig. Also man wurde von so vielen Sachen geprägt und das war so meine Welt.
Ja.
Und deswegen war Stuntman auch geil für mich.
Du hast auch mal gesagt, irgendwo deine große Prägung wäre Heinz Erhardt und Grandmaster Flash gewesen.
Ja, ja, so zum Beispiel, so könnte man, ja, deswegen sage ich das immer, da sind noch viel mehr Namen, die noch da reinpassen würden und so und was noch viel schräger wäre vielleicht, aber so ungefähr, so war meine Bandbreite damals schon.
Ja.
Und das ist ja letzten Endes ja auch das gewesen, wo ich mich mit Stefan damals, als ich ihm dann sozusagen begegnet bin, wo wir uns dann auch gut getroffen haben. Und das war, gab nicht viele Typen, die so geprägt waren und das auch noch sich getraut haben zu zeigen.
Ja, das stimmt.
Weil letzten Endes sind wir alle mit Hitparade und Schlagern groß geworden und fanden das vielleicht auch alles irgendwie cool und lustig damals und so. Aber als es dann hieß, ihr müsst euch jetzt entscheiden, Jugendfreunde. Und da habe ich ja den Hip-Hop für mich entdeckt, klar. Aber ich habe trotzdem noch irgendwie, ich war der Musikbeauftragte damals in der Familie.
Ja.
Als mein Bruder dann zur NVA gekommen ist. Da habe ich sein Tonbandgerät gehabt und ich musste dann die Schlagersendungen im Radio auch aufnehmen und die Schlagercharts auswendig können. Also deswegen. Und Hip-Hop war so mein Ding. Das hatte ich für mich entdeckt und ich fand das immer toll, wenn meine Eltern oder so gesagt haben, Mensch, was ist denn das? Doch keine Musik. Das ist doch nur bum 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 und da singt doch keiner. Was soll denn das sein? Das fand ich cool, dass sie das eben nicht toll fanden.
Ja, klar. Das ist ja auch so eine, wir sind ja auch in so einer Zeit groß geworden, wo es einfach noch, also was es heute ja gar nicht mehr gibt, sind eben so Entertainer, die alles können. Also so, wenn man damals irgendeine, keine Ahnung, Rudi Carrell-Show oder sowas geguckt hat, dann kam der halt auf die Bühne, hat einen Sketch gemacht, dann hat er ein Lied gesungen, dann hat er moderiert, dann hat er ein Interview geführt, aber alles in einer Sendung.
Ja, eben. Und das war damals für mich ja auch so eine Selbstverständlichkeit. Ich habe die Leute auch im Fernsehen bewundert und für mich dann war dann klar, auch Peter Alexander oder Harald Juhnke, die mussten alle singen, schauspielen, lustig sein. Also es gehörte für mich, dieses Gesamtpaket war für mich eigentlich gar keine Frage. Es war selbstverständlich.
Na. Und weißt du, wie das aufgehört hat? Habe ich zuletzt mal drüber nachgedacht. Weißt du, wer das beendet hat?
Na?
Thomas Gottschalk.
Ja,
Thomas Gottschalk hat nur moderiert.
Ja.
Das war der erste Riesenstar, der nur das nicht
moderiert
mehr
hat. Ja, genau. Und so wieder mal was anderes probiert hat, war es meistens auch nicht so. ja, stimmt.
Das ist mir zuletzt mal so aufgefallen. Das fand ich irgendwie.
Ja, stimmt. Das war der konnte nicht singen. Und wobei er es auch oft auch ab und zu mal
schon mal versucht.
Aber
hat,
ja.
Er
konnte immer sagen, ich habe eine Wette verloren.
Er hat ja auch die erste deutsche Rap-Single gemacht.
Das finde ich total krass. Ich hab das Ding mir auch jetzt irgendwo gezogen und höre mir das auch mal an und finde das so lustig.
GLS United.
Ja. Sehr. Selbst hier mit diesem Alten noch hier. Da war ja
Sexauer und Laufenberg.
Ja, und da war ja Thomas Gottschalk, der Teenager von dem noch dazwischen. Wa? Ja, Mann. Die Rolling Stones, Rollerblades. Wie er das so sagt, auch der Gott.
Ich will einen Divo Funk oder so, sagt er dann.
Und immer so gerappt, ganz toll. Und es kam richtig als Single raus. Und es sollte wirklich als Antwort auf Sugar Hill Gang Rappers Delight sein.
Genau.
Das ist echt krass, ja. Manfred Sexy, erzähl mal. Ja.
Diese Manfred
Im
Sexauer
Petico, die Mädels. Das passte irgendwie nicht. Aber.
Ja, das stimmt. Das war echt Hammer. Aber er war Divo-Fan. Divo war auch eine super Band gewesen. Damit.
Ja, musikalisch. Hat er bestimmt Ahnung gehabt. Also der war schon auch ein Rock-Fan.
Das stimmt. War Tommy Hut drauf.
Ja.
Hat er auch was. Wie heißt die Single, die er später, die er dann bei Wetten, das vorgestellt hat. Whatever happened to Rock'n'Roll?
Ja, oder so. Das weiß ich noch, wie er auch sich bewegt. Und ist der Typ plem plem, Papa, das ist Eminem.
Oh Mann, stimmt.
Gerappt hat er auch. Ach ja, aber es war lustig. Also, einfach mal sich locker machen und über sowas einfach auch sich kaputt lachen oder das irgendwie feiern. Das finde ich überhaupt, ist nichts dabei. Fand ich noch nie. Und deswegen habe ich auch mal zugestanden. Also ich fand es auch genauso kultig, als ich dann mein erstes Hip-Hop-Album rausgebracht habe, dass ich dann in die Hitparade eingeladen wurde mit der Single. Das war einfach kultig. Da konnte ich nicht sagen, nein, ich will da nicht. Das war zu der Zeit irgendwie, wow.
Ja,
auf einmal bist du in der Hitparade.
Ja. Den habe ich auch nochmal geguckt, jetzt den Auftritt, als Mädchenmillionär in der Hitparade. Das war, glaube ich, Uwe Hübner war das da.
Uwe Hübner, moderiert hat, ne? Hat er noch gesagt, wird bestimmt auch den Omis gefallen, bin ich ganz, ganz sicher. So hat er mich anmoderiert. Bürger Lars Dietrich!
Und aber du bist dann quasi von der, das muss ja dann eigentlich so zur Zeit der Stuntshow gewesen sein, dass du dann Stefan kennengelernt hast. Oder hast du Stefan erst nach dem Mädchenmillionär
kennengelernt? Also genau, was wir immer, da muss man immer dran denken. Also auch als ich auf der Ballettschule war, war mein Hobby immer noch Hip-Hop und Breakdance. Ja. Und wir hatten damals auch schon zu Ostzeiten uns wirklich einen Namen gemacht. Also nicht die Crazy Five, sondern ich hatte noch eine andere Truppe. Wir hießen die PDM Teenie Rapper, weil wir einfach 15 Jahre alt waren, als wir damals bei diesen Rap-Contests aufgetreten sind in Dresden, in Radebeul. Und das war wirklich was Besonderes. Das war so eine Art Woodstock für die Hip-Hopper oder Hip-Hop-Kultur.
Das Coachella.
Ja, des Ostens sozusagen. Ja, des Ostens. Ja. Und das war echt was Besonderes. Und unser Auftritt wurde auch im Radio, also wurde halt auch im Radio übertragen und gespielt und so. Da gab es eine Sendung, Vibrazon hieß die, und da haben die halt auch wirklich so Demos und so vorgespielt von DDR-Hip-Hop-Gruppen und sowas. Also das und deswegen kannte man uns auch schon. Es war schon so ein bisschen so ein kleiner Ruhm, den wir uns da erarbeitet haben irgendwie. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Wie ist dann gekommen? Ist das so von der Stunt-Show und Stefan und der Mädchenmillionär?
Ach ja, genau, Und das hat sich auch natürlich trotzdem auch weiterentwickelt nach der Wende. Ja. Diese ganze Ost-Hip-Hop-Szene hat sich so ein bisschen zerschlagen. Das war damals leider so. Ja. Es war eigentlich bis dahin was ganz Eigenes und war auch sehr interessant, weil das jetzt auch gerade anfing, dann auch das Plattenfirmen, also Plattenfirmen, die Plattenfirma im Osten, Amiga.
So viel Auswahl gab's noch nicht mehr. Genau.
Dass die Amiga da wirklich gesagt hat, naja, dann müssen wir mal für die jungen Leute auch mal so ein bisschen Hip-Hop machen. Aber da ging die Mauer auf und dann hat so jeder sein Ding gehabt und dann waren auf einmal, kam die Flut aus dem Westen und das war halt so ein bisschen schwierig und da konnte man halt auch schwer reinkommen irgendwie in diese ganze dort laufende Szene, weil die war natürlich schon sehr von geprägt auch von diesem ganzen amerikanischen auch Untergrundsachen.
Ja, das war ja eh das Problem. Es gab ja wirklich eine total reiche Musikszene in Ostdeutschland, auch an Rockbands vor allem natürlich, aber alles mögliche. Es gab auch wahnsinnig viele moderne Bands.
Auch gute Bands.
Ja, ganz tolle Sachen.
Die auf einmal dann keiner mehr hören wollte.
Genau, die dann irgendwie keine plötzlich so niedergerannt wurden an Auftrittsmöglichkeiten.
Naja, alles was, und alles was aus dem Osten kam, war in dem Moment auf einmal dann komplett uncool. Dann. Genau.
Das war echt scheiße gemacht.
Das ist schade. Ja, aber ich kann mich noch an den Rockpalast erinnern damals, irgendwie in der Waldbühne, wo alle möglichen Bands aufgetreten sind. Das war auch nochmal eine Riesenstimmung. Ja. Auch die Pudis, ja.
Ja, und dann hast du aber weiter Rap gemacht.
Ich habe weiter Rap gemacht und ich war damals mit der Deutschen Oper, die mich damals, das war auch so witzig, weil als Stuntman bin ich dann irgendwie zur Deutschen Oper gekommen, weil die nämlich anriefen eines Tages und für eine Inszenierung die Meistersänger von Nürnberg, fette Oper von Wagner und so, Riesending, auch Starbesetzung und so richtig teure Produktion. Und die haben bei uns in der DEFA angerufen und das Stuntteam Babelsberg gebucht dafür. Sie wollten für so, da gab es so eine Festwiesenszene und da brauchten sie halt ein paar Leute, die sich auf der da ein bisschen Akrobatik machen. Ich konnte so Flickflacks habe ich gemacht, quer über die Bühne und sowas. Und dann war ich da halt in den Teil dieser Inszenierung von Götz Friedrich, ganz berühmter Opernregisseur auch und so. Da war ich dann auch da dabei und Oper, keine Angst, habe ich noch nicht gemacht, aber ich fand's immer geil, ganz oben zu stehen. Das war so diese Festwiesenszene und beziehungsweise diese Schlussszene, das war immer gewaltig. Da war der ganze Chor der Deutschen Oper drauf, das ganze Orchester und alle mitwirkenden Solisten auch und so. Das war schon echt, und ich stand ganz oben auf so einem Gerüst und hab einen geilen Blick gehabt. Also das hat mich auch immer sehr beeindruckt. Und wir, damit durfte ich dann auch, sind wir dann auch nach Japan. Dann hieß es irgendwann, es geht nach Tokio zur Japan-Tournee irgendwie für 2-3 Wochen. Und das war auch geil.
Ja.
Als ich dann wieder zurückkam, sagte mir dann mein Bassist, der, ach Mensch, wir haben ja das alles noch gar nicht erzählt, wie ich überhaupt wie ich zu der Band gekommen bin. Ach, das ist alles so schwierig, ey. Okay. und sagte mir, du hast einen Plattenvertrag irgendwie. Und dann, das fand ich irgendwie komisch, weil die Freundin, die damalige von meinem damaligen Produzent, also vor Stefan gab es noch den Ferry Grott, der hat damals irgendwie, war auch Trompeter bei den Zöllnern, die Zöllner, kennst du ja sicherlich.
Ja, klar.
Genau, und auch mit denen, ach Mensch, ich will nicht ausschweifen, auf jeden Fall, der hatte irgendwie ein Demoband mit mir aufgenommen damals und hat das irgendwie einer Plattenfirma gegeben und die haben gleich gesagt, wow, cool, das machen wir, unbedingt, geile Idee. Weil klar, es gab ja noch deutschsprachigen Hip-Hop, gab es eigentlich noch nicht damals so kommerziell, so,
ja, also so, der
poppig. Also es gab schon natürlich deutsche Hip-Hopper, also nicht, aber so Fanta 4 gab es ja dann erstmal und dann waren sie natürlich offen für irgendwas Ähnliches in der Richtung so und das, so kam das halt dazu. Wa?
Also quasi, du hast einen Plattenvertrag in deiner Abwesenheit bekommen.
Ja, sozusagen, genau. War eine Überraschung. So, und dann hieß es aber, ich hatte nur 4 Songs, so, du musst jetzt ein Album fertig machen, so, dann halt. Und dann ging es halt los, dann musste sich wirklich dann hinsetzen und dann anfangen, dann irgendwie, okay, was mache ich denn jetzt, quälen. Also, früher ist es ja alles dann so geflutscht, und diesmal hast du dich dann hingesetzt, okay, dann mache ich jetzt mal ganz brav dann meine Texte und so, hab dann, ja, und das war dann damals irgendwie alles sehr motivierend und sehr schön. Auch die Plattenfirma damals war das so, die standen dann da und haben Konzepte entwickelt und wie machen wir das am besten und wie bringen wir dann den jetzt raus und erstmal Vinylscheiben und dann die unter das Volk mischen in die, zu den DJs und so. Keine Ahnung, also so richtig so, da wurde richtig noch sich hingesetzt und überlegt, wie machen wir den jetzt irgendwie groß, den Jungen.
Ja.
Das weiß ich noch irgendwie. Das war natürlich auch krass. Wie oft musste ich irgendwie Rentnerinnen in den Westen fahren lassen, weil es waren ja die Einzigen, die das Land verlassen durften.
Ja.
mit Westgeld irgendwie und mit einem Wunschzettel, was die alles mitbringen sollen, Schallplatten aus dem Westen, war was ganz, 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 ganz Wertvolles.
Ja, ja.
Da war ich auch stolzer Besitzer einer Plattensammlung mit Westschallplatten. Es waren so 3-4 Stück.
Ah.
Fat Boys, Run DMC, dann die Breakdance Sensation
84. Breakdance Sensation 84, diese Bravo
Hip-Hop-Platte. Also richtig geil aufgezogen, auch die Promo, und aber als man die Platte dann gehört hat, das war eigentlich reiner Pop, Europop fast schon. Naja, egal, sah gut aus auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Das Cover, die Covers sahen halt immer geil aus.
Ja, das stimmt, das sah echt geil aus.
Und
das war Mädchenmillionär, das war das Album mit Mädchenmillionär.
Genau, das war das Album mit Mädchenmillionär.
Ja. Genau. Und da bist du dann, wie gesagt, man kann auf YouTube auch noch diesen Hitparade-Auftritt sehen, wo du auch so einen schönen Anzug
anhast. Die wollten halt speziell sein, natürlich. und wir standen damals auch, das war ja gerade die Zeit, wo dieses New Jack Jazz-Hip-Hop, weil meine Band war ja die Rhythmusfraktion von den Zöllnern letzten Endes.
Das war super Jazz.
Wir haben es halt jazzig gemacht. Also wir mussten ja irgendwie gucken, dass wir irgendwie unterschieden werden konnten irgendwie damals. Ja, und dann das Besondere bei uns war halt, das waren halt richtig ausgebildete Jazzmusiker irgendwie, die halt auch echt gut Mucke machen konnten.
Ja.
Und ich dann dazu halt
mit
meiner Kinderstimme im Nachhinein.
Dann hast du da auf dieser kleinen Hitparadenbühne beim Saxophon-Solo auch noch so ein Flickflack gemacht.
Ja, naja, ich musste halt beisteuern, was ich konnte.
In den Hürdensitz gelandet.
Ja, genau, immer schön Spagatsprung und dann wieder hoch und... das mit einfließen lassen. Ja, aber das war letzten Endes dann der Türöffner fürs Showbusiness.
Na klar.
Auf einmal standst du dann da neben. Also Hitparade war schon echt auch ein Flash, weil ich saß ja da mit meinem Tonbandgerät illegalerweise und hab dann irgendwie zu DDR-Zeiten noch mit dem Tonbandgerät dann Leute wie Jürgen Drews dann aufgenommen. Mit Mikrofon, alle mussten leise sein. Schlechte Qualität, aber es lief halt den ganzen Tag dann halt Westmusik.
Dich zu lieben.
Und umso schräger, dann den Leuten dann auf einmal gegenüber zu stehen und die reden dann mit dir. Und das war damals für mich, ich war ja gerade mal 20 oder so. Was krass ist auf jeden Fall.
Ja. Und da hast du dann, glaube ich, du bist dann quasi mit Mädchenmillionär bei Vivasion aufgetreten
richtig,
ne?
Genau,
ja, genau, stimmt.
Und so der Witz ist ja, dass das in Berlin Viva noch gar nicht empfangen wurde. Weißt du noch, das gab ja eine Zeit.
Ah, echt?
Die erste Zeit, da gab es in Brandenburg, in Potsdam,
ja.
Da gab es Viva, aber in Berlin nicht. Und das war dann so verrückt, dass ich dann, wenn ich dann, als das Video dann auch lief, dann auf Heavy Rotation oder so, dann in auf Viva, die haben natürlich sich auch gefreut. Der Viva ging ja gerade auf Sendung zu der Zeit und so. Und die haben ja auch gesucht nach deutschen Acts halt, wa? Das war natürlich Bums. Ich hatte ein Video und dann haben sie das Ding auch mehrmals am Tag dann auch gespielt.
Und ich habe das auch mehrmals angesagt.
Ja, genau, eben. Und dann bin ich immer nach Potsdam gefahren zu meinen Eltern, war einfach nur ein paar Kilometer weiter irgendwie und dann war da auf einmal die Hölle los. Dann kannten mich auf einmal, das war total komisch, auf einmal tuschelten da Kinder, also Mädchen oder so, Kids, also Teenies. Ja, also. Und dann, ey, guck mal, dann ging das schon los. Das hatte ich erst nicht mit gerechnet, also dass das sich so anfühlt, aber ja, witzig. Ja. Kennst du ja auch, war? Auf einmal war man dann über Nacht bekanntes Gesicht.
Naja. Ja, das war super schräg. Ich habe aber dann ganz schnell mehr sozusagen automatisch, also nicht bewusst, aber so abgewöhnt, darauf zu reagieren, wenn mir Leute hinterhergerufen haben.
Ja, oder, ja, das war für mich auch mal ganz komisch.
Oder man sieht das dann auch nicht mehr, wenn die einen so, wenn die so stehen bleiben.
Ja.
Aber immer, wenn ich mit Freunden, die das nicht kannten, durch die Stadt gelaufen bin, die waren immer so, hier dreht sich jeder nach dir um und so. Ich so, echt? Keine Ahnung.
Ja, kann sein. Und ich habe das auch erst so mal so Stück für Stück dann irgendwie gemerkt. Irgendwie. Also erst habe ich das gar nicht mit dir gerechnet und dann war das wirklich so.
Genau.
Ich war im Plattenladen, habe geguckt, ob meine CD da schon steht, so.
Ja.
Und dann hat der Verkäufer gesagt, ey Mädels, guck mal hier, das ist der. Kennt ihr nicht? Bürger Lars Dietrich, Mädchenmillionär. Und ich, ach was, kann die halt schon von Viva, weil es war halt cool, Viva zu gucken. Und das hat ja letzten Endes ja auch alle Altersgruppen erreicht, wa? Also Viva hat ja dann erstmal alle jeder geguckt. Das war das Gesprächsthema auch auf der Arbeitsstelle wahrscheinlich und auf Schulhöfen, das war schon. Deswegen waren wir ja auch alle auf dem gleichen Stand. Das finde ich ja heute immer so schade, dass ich irgendwie manchmal überhaupt nicht Bescheid weiß über Leute, die dann, was weiß ich schon, anscheinend sehr berühmt sind, weil das einfach dann nicht
mehr... Ich krieg's auch nicht mehr mit.
Du hast diese Plattform nicht, wo alles mal so läuft.
Naja, das stimmt.
Ja, naja.
Und da hast du dann Stefan kennengelernt.
Und da habe ich dann,
das war ja natürlich
dann hieß es, genau, da hieß es dann, die Sendung Vivasion, da gibt es eine Sendung, die heißt Vivasion, ist ein schräger Moderator irgendwie, guck dir mal an, das Video, haben sie mir eine Videokassette irgendwie gegeben damals, wo Stefan hier den großen Klaus von Klaus und Klaus im Studio hatte. Naja, auf jeden Fall.
Weil das muss ja dann wahrscheinlich noch, das war ja sogar noch das erste Vivasion-Set, ne?
Ja, genau.
Wo er die Papierwand da hat und nur sein Keyboard mit den Samples.
Genau. Hans Meise.
Ja, genau.
Ja, da habe ich von dem Auftritt habe ich auch was bei Instagram mal rausgestellt, falls du dich das mal anguckst.
Ja, da war ich damals auch mal mit Waldi, weil natürlich irgendwie, es war ja alles in-house und wir mussten gegenseitig unsere Sendung mal vollkriegen und dann kommen wir mal mit Waldi vorbei und dann bin ich mit Waldi zu Stefan gegangen, sind wir dann als Fritten und Bier.
Ja, Fritten und Bier, ich habe da sogar noch eine Single zu Hause, glaube ich, irgendwie ich habe so viele Kisten mit CDs, was ist so schade, irgendwie auch das ist ja irgendwie vorbei.
Ja.
Aber ich traue mich nicht, die wegzuschmeißen.
Aber das war tatsächlich, also Vivasion war Hammer damals. Das war eine Show, in der alles möglich war.
Eben, und da wusstest du halt nicht, wa? Entweder er mag dich, dann ist er nett mit dir umgegangen, oder der hat dich total irgendwie verarscht halt. Ja. Also der hat ja eigentlich hauptsächlich auch gealterte Schlagerstars, die er auch selber irgendwie toll fand. Also er ist ja damals auch, das war ja auch so ein Ding, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten gehabt und natürlich auch Hitparade und so und fand es dann auch kultig, mit Costa Cordalis zu quatschen. Und als ich dann da war, war das dann aber auch sehr erfreulich. Er war begeistert, er fand es toll und hatte dann auch gleich ein paar Ideen, was man so musikalisch machen konnte, weil er war ja damals schon Musikproduzent, auch bevor er sich bei Viva beworben hatte. Und hatte dann diese Idee. Irgendwann kam der Anruf, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und Jürgen Drews zusammen ein Bett im Kornfeld zu machen, weil es eben was Skurriles ist und ja, er kann sich eigentlich nur mich vorstellen, wer soll da diesen Rap-Part übernehmen, oder? Und er wollte das halt sehr G-funkig machen. Und habe ich gesagt, klar. Dann habe ich den Text geschrieben zu Kornfeld, also hier diesen, wenn dir im Kornfeld ein Horn schwellt, ab ins Zelt und abgeprellt. hat er sich kaputt gelacht. Jürgen feiert das auch noch, immer noch.
Der hatte gerade Jubiläum, ne?
Oder ja, genau. Ja. Krass. Ich meine, wir sind damals dann auf einmal hieß es dann Fotoshooting mit Jürgen Drews und dann nach Amerika. Dann
wir hatten unter Polizeischutz das Video gedreht.
Ja, da, in South Central richtig da irgendwie. Da, wo Boys in the Hood gedreht wurde, irgendwie in diesem Haus da oder. Und auch mit den Komparsen von diesen Dr. Dre Videos und so. Ja. Zu der Zeit, das war ja richtig zu der Zeit, wo ja auch Dr. Dre Chronic rausgebracht hat. Ja. Wo wir in Los Angeles dann irgendwie im Auto saßen, Stefan ist gefahren, ich auf dem Beifahrersitz. Im Autoradio, wirklich, das war so ein Sender, der hat nur West Coast Hip-Hop gespielt. Ja. Around, around, Mad Dog. Also ich. Und dann, dieses Feeling war so, ja, war auf einmal da. Also was du halt von diesen ganzen Videos kanntest, wo immer saßst du wirklich da in Los Angeles und es fühlte sich wirklich an, als ob du jetzt irgendwie in so einem Film drin bist. Deswegen war ich auch so ein bisschen verunsichert. Oh, guck mal, ja, Stefan, nimm mal die Videokamera runter da. Weil da war dann so ein Auto, wo dann so lauter so Gangtypen saßen. oder wo Stefan dann irgendwie sich verfahren hatte und wir nicht wussten, wo wir sind. Da habe ich gedacht, oh Gott, ey, guck doch mal, wo sind wir denn?
Ja, das ist South Central, das ist ja alles so quadratisch, da kann man sich super leicht so verfahren.
Ja, ja, eben. Und dann hörst du ja auch dann diese ganzen Gangster-Filme und Gangster-Songs und so, was du ja eigentlich cool findest, aber wenn du mittendrin bist und gerade dann auch noch aus dem Osten kommst vielleicht, wo ja alles so ein Böse Auto, von dir abgehalten wurde.
So ein Auto mit so drei verkleideten Weißbroten, das fällt dir natürlich sofort auf.
Ja, aber war echt lustig auch, ja, die Zeit. Ja, also und damals auch schon unfassbar, also dann mit Jürgen Drews, das war eigentlich der Burner, dass der da mit am Start war. Das
stimmt. Aber da hatte der ja auch immer so ein Gespür für, wann es irgendwie cool ist, bei so Sachen mitzumachen und wann nicht und so.
Ja, das war auch, letzten Endes ja auch sein Glück, glaube ich. Also danach war ja nur noch Onkel Jürgen, Onkel Jürgen, Onkel Jürgen.
Ja, absolut.
Und Onkel Jürgen war ja eigentlich nach meinem Onkel Jürgen benannt. Ich hatte ja einen Onkel Jürgen. Deswegen hatte ich in dem Rap-Text auch Onkel Jürgen drin gehabt. Also Onkel, dann hat er auch so eine goldene Kette gehabt. Ach ja, das war schon toll.
Ja, das ist ja, also man muss ja wirklich sagen, Stefan und du, ihr habt euch ja wirklich gesucht und gefunden. So. Das war ja wirklich eine sehr, das war wirklich Arsch auf Eimer irgendwie so in der Zusammenarbeit.
Ja, total auch intensiv und so. Und
also auch so die gleiche Idee von Sound. Stefan war ja auch nur so ein extremer Funk, G-Funk-Fan und so. Und das hat ja auch genau zu dem gepasst, was du machen wolltest.
Ich glaube auch, er hatte genau zu der Zeit auch das gesucht irgendwie. Ja. Also jemanden, der das so ein bisschen transportiert. Absolut. Und hat totalen Spaß gemacht, auch dann zusammen dann halt auf die Popcom, beim Ringfest und was weiß ich, mit Gildo Horn, das waren ja auch alle so schräge Typen, mit denen wir dann auch zusammenkamen. Und das war einfach eine tolle Zeit, wo ich dann auch denke, auch schade, also könnte man doch ein bisschen was wieder irgendwie in die heutige Zeit mit reinnehmen. Also gerade Köln, das war ja immer so schön, da diese Ringfeste und Popcorn. Ja,
da sind wir uns auch andauernd über den Weg gelaufen.
Ja, eben. Das war dann richtig so, man war schon wie so ein Viva-Mitarbeiter, weil man absolut. Ja auch dann regelmäßig in die Sendungen kam.
Das stimmt. Inoffizieller Viva-Mitarbeiter.
Ja, irgendwie war man das, ja. Und dann weiß ich manchmal auch selber nicht, dann hat man auch co-moderiert und so. Also manchmal steht dann regelrecht so, ja, er hat bei Viva als Moderator gearbeitet, aber konnte man natürlich durchaus durcheinander bringen.
Was ich interessant finde, dann kam Sexy Eyes, das war ja auch der Riesenhit dann im Grunde genommen.
Das war dann mein eigener großer Hit. Genau. Ja. Dafür gab es auch den RSA Goldpreis irgendwie für den meistgespieltesten deutschen Song des Sommers 1996. Ja, krass. Also, und das war auch die Zeit, wo Stefan dann als Produzent dann halt auch viel Erfolge gefeiert hat, wo es dann so auch bei ihm dann groß losging.
Ja, und was ich so interessant finde, ist, wie gesagt, dem konnte man nicht entgehen, diesem Video. Das war so ein Überhit irgendwie. Und dann hast du als zweites Single den Song, das hast du mal irgendwo erzählt.
Ja.
Du warst so der Meinung, okay, ich bin jetzt ein totaler Star. Ne? So,
klar.
Also dieses Gefühl hat man ja dann auch automatisch.
Ja, unglaublich.
Wenn das so neu für einen ist.
Nur in den besten Hotels. Ich meine, damals war ja noch nicht mal Geldknappheit. Kann ich das jetzt wirklich? Nochmal eine Seafood-Platte bestellen in Kapstadt beim Fotoshooting? Was? Wirklich? Ja, mach doch.
Ja, das war richtig krass.
Und wo du dann in die Plattenlinie gegangen bist, irgendwie, ja, hier hast du einen von der Plattenfirma gehabt, der hat das alles verrechnet, such dir aus, was du willst, irgendwie, ich verrechne das.
Ja. das war richtig.
Ich bin mit Koffern irgendwie mit. Ja. Du konntest umsonst im Plattenladen einkaufen und solche Sachen. Also, es war schon.
Das war echt krass. Das stimmt. Und dann hast du deine zweite Single rausgebracht, hast gedacht, okay, machen wir mal weiter mit diesem Erfolg.
Ja, klar, es kommt.
Und hast den Song Ich bring dich um veröffentlicht. Ja. Den Verstand, muss man dazu sagen.
Ja, ja, genau, das sollte der Witz sein. Ich bring dich um. Ich bring dich um den Verstand. Haha. Aber diese Schlagzeile, ich bring dich um, irgendwie. war auch letzten Endes dann so ein bisschen mit Schuld, dass das nicht, weil Radiosender sind ja immer sehr pingelig. Wa?
Das ist interessant.
Das ist unglaublich.
Das würde man ja heute gar nicht mehr denken, bei dem, was heute im Radio gespielt wird.
Ja, oder überhaupt, was gerade so angesagt ist. Du durftest ja noch nicht mal eine Plattenfirma, konntest du schwer davon überzeugen, Fäkalsprache zu benutzen.
Ja.
Also das haben wir gleich, deswegen meine Umschreibungen auch. Also,
Und dann war es aber wirklich so, dass Radiosender gesagt haben, das spielen wir nicht, das ist zu brutal.
Ja. Das war irgendwie. Das
ist crazy.
Ja, wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Ey, ich war doch vor ein paar Wochen noch hier mit Sexy Eyes und alle haben das hier gefeiert und ey, geil. Und auf einmal dann kam die zweite Single, wo du dann dachtest, was ist denn jetzt los irgendwie? Ja.
Aber was macht das denn mit einem? Das ist doch total.
Ja.
Da versteht man doch die Welt nicht mehr, oder?
Das ist sehr enttäuschend, aber ich hatte einen guten Manager, der schon vorher aus dieser Branche war, der war auch selber A&R mal und sowas, Jens Kufal, und der konnte mich immer sehr gut psychologisch auch auf den Boden der Tatsachen bringen und hat auch gesagt, du, pass auf, so ist das, das ist halt so, es geht nicht immer nur hin, so. Und ich habe das dann irgendwann auch kapiert. Also es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, finde ich, im Nachhinein irgendwie.
Klar, im Nachhinein auf jeden Fall.
Dass also das nicht die ganze Zeit, aber wenn du 21 oder so ganz jung bist irgendwie und deswegen, also ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich noch krasser ist, weil die ja noch mehr von 0 auf 1 gehen.
Ja.
Irgendwie, und das wirklich dann sehr, sehr kurzlebig ist und so und ja, von ganz viel auf ganz wenig dann vielleicht wieder zurückgestuft werden. Ich kann das schon nachempfinden, das ist krass. Und wenn du da nicht jemanden hast, wie ich zum Beispiel damals meinen Manager, der dich auffängt und der dich gerade rückt oder dir gut zuredet und dich anders motiviert irgendwie, dann ist es, kann ich mir vorstellen, dass man da echt eine Krise kriegt. Also so ist es, denke ich mal, auch vielen großen Weltstars irgendwie in Amerika, die da irgendwie, wenn die an Depressionen dann irgendwie kaputt gehen oder so.
Ja, weil ich kann mich auch erinnern, bei mir war es ja so, dass dann nach der Viva-Zeit, ich habe noch ein DSF gemacht, das hat ja auch Spaß gemacht, aber das hat ja schon gar nicht mehr so ein Publikum und dann wurde es ja auch immer weniger und dann hatte ich plötzlich auch gar nichts mehr zu tun.
Ja, das ist echt krass. Also gerade auch du, also wurde es ja bestimmt die ganze Zeit auch fast schon genervt von den Fans oder so.
Ja.
Und wenn es auf einmal dann nicht mehr da ist, dann ist es erstmal
Ja, total.
Ja, das ist schon.
So eine Stille, die muss man dann auch erstmal aushalten können.
Ja, da muss man dann durch.
Ja, genau.
Aber es ist auch schön, dann wieder klein anzufangen vielleicht auch wieder und das genießen zu können. Und ich hatte ja auch immer rechtzeitig auch mir einen Halt, eine kleine Insel sozusagen gebastelt.
Ja.
Weil ich habe auch Kinder gehabt und so. Und das hat auch letzten Endes irgendwie dazu beigetragen, nie aufgeben. Immer fröhlich weiter und so. Und eigentlich gibt es auch nichts Besseres. Ja.
Ich glaube, das mit dem Genießen können, dass du sagst, ist irgendwie ist ganz richtig. Also weil man dann sozusagen, wenn man das einmal so komplett durchgespielt hat, dann hat man so eine Art, das ist immer so ein hochgestochenes Wort, aber man lernt so eine Art Demut mit allem, von allem, was dann wieder kommt, was man dann viel mehr genießen kann und auch viel besser performen kann, weil man es viel mehr wertschätzt und so und irgendwie dann darauf irgendwie aufbauen kann. So.
Ja, genau. Und das finde ich als einen großen Schatz so. Also jetzt, wo ich jetzt sowieso schon ein bisschen älter bin, finde ich, die Bereicherung ist eigentlich, dass man diesen Druck gar nicht mehr hat oder verspürt irgendwie, ich muss jetzt irgendwelchen Wettbewerben entsprechen oder so. Ja. Oder irgendwie besser sein als der oder das versuchen. Oder ich freue mich an dem, was ich noch machen kann irgendwie und was sich ergibt. Und irgendwie durch dieses Gefühl ergibt sich aber auch immer irgendwie wieder was.
Ja.
Also einfach gar nicht so verkrampfen und gucken, was könnte man als nächstes irgendwie machen. Also wir haben ja auch viele Initiative ergriffen. Also es haben sich ja auch viele Türchen für mich auch geöffnet. Auch die Hans-Erhard-Tür ging dann irgendwann auf. Dann war ich bei der Wochenshow halt.
Ja.
Also und konnte mich dann auch als Comedian so das war ja immer so ein bisschen bei mir auch in der Hip-Hop-Sache immer so, das Komische war ja auch immer so mit dabei.
Es gab doch auch damals, also Heinz Erhardt, also ein bisschen großer Heinz Erhardt-Fan, es gab doch auch damals, das erzählt mir Maria immer, ich bin nur leider so ein Banause, dass ich mir den Namen nie merke, es gab ja auch so ein Duo in der DDR.
Herbert und Prall.
Ja, die haben ja alle geliebt, das konnten ja auch alle auswendig.
Ich liebe die immer noch.
Ja. Die sind auch super.
Ich kann die doch immer wieder angucken. Also, ja. Es gibt ja, also die Witze werden für mich nie alt. Das ist auch so eine Basics sind das irgendwie.
Ja.
So wie Comedy irgendwie funktioniert oder gerade so Partner-Comedy, irgendwie Duos. Und das ist einfach immer wieder geil. Also, erstmal auch diese Wortspielereien.
Ja.
Dann ist einer immer der Doofe, der andere, der ist zwar der Schlauere, aber steht am Ende noch döver da.
Genau.
Und so.
Ja. So wie bei Dick und Doof eigentlich.
Ja, genau.
So.
Ja. Wie Stan und Ollie auch und so. Und das waren auch Leute, die mich total geprägt haben. Also, auch mein Gefühl für Slapstick und sowas irgendwie. Also, ich hätte am liebsten alles mal gemacht. So.
Ja.
Also, auch diese Ära hätte ich gerne mitgemacht irgendwie.
Aber das konntest du ja dann bei der Wochenshow, so dieses Slapsticky, konntest du da ja super ausleben.
Wunderbar ausleben, ja, total. Das hat total Spaß gemacht. Also, das war, glaube ich, auch leider nur 1,5 Jahre, aber das war so ein bisschen auch meine Schauspielschule.
Ja.
Weil du musstest natürlich dann auch sofort dann mit gelernten Schauspielern wie Michael Kessler oder so und mit Annette Frier und so dann halt gucken, dass du irgendwie mit denen mithältst. Und da hat man auch viel Handwerk auch gelernt, auch von den Regisseuren, mit denen du da gearbeitet hast und so.
Ja.
Und das hilft mir jetzt natürlich auch jetzt. Ich habe ja auch öfter mal, also Schauspielerei ist noch so ein Ding, womit ich immer geliebäugelt habe und war ja auch öfter dann mal Gast in irgendwelchen Serien, was weiß ich, als Gangster so. Das hat mir gerade Spaß gemacht, eben mal dann auch Rollen zu spielen und andere Facetten zu zeigen, auch mal ein bisschen ernstere Sachen, auch ernster besetzt zu werden. Das fand ich auch toll. Also, dass man jetzt nicht nur in dieser blöde Schublade steckt. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen auch rausgewunden oder winden können, weil ich spiele jetzt auch Theater, auch Komödie natürlich, aber die Rollen sind halt nicht immer nur lustig, die haben trotzdem auch die Menschen halt, das macht auch Spaß.
Ja, das finde ich so, also du bist ja wirklich hardest working man in Showbiz, wie man immer so schon sagt, weil du ja seitdem dann auch so viele Sachen gemacht hast, also wir können jetzt noch 3 Sendungen damit füllen, was du alles gemacht hast, aber immer auch... Es war ja jetzt nie, man hatte jetzt nie das Gefühl gehabt, bei den Dingen, die du gemacht hast, dass du die jetzt getan hast, einfach nur um irgendwas zu machen, sondern immer hast da immer sehr viel Herzblut reingesteckt und so. Auch so warst dann der erste Moderator bei Nickelodeon und so weiter und so fort.
Ja,
so lauter solche Sachen irgendwie.
Ja.
Die aber alle irgendwie immer, also wo man die immer, also wo man auch wirklich gemerkt hat, dass das immer auch perfekte Jobs für dich waren, wo du immer so diese gute Laune reinbringen konntest.
Ja,
und
Nickelodeon, das war letzten Endes so wie Viva, das habe ich, das war
genau,
für mich
eigentlich
wie Viva.
Ja,
das war das, was Stefan hatte da irgendwie mit Vivasion, das hatte ich dann in dieser Nick-Sendung, die ich da moderiert habe mit Nela und mit Kathi Weber. Da konnte ich eben improvisieren, da konnte ich Schwachsinn machen, da lag so viel Gaga-Kram rum und ich konnte einfach Leute auch irgendwie aus der verwirren irgendwie mit irgendwelchen blödsinnigen Aktionen während eines Interviews. Also schön schräg sein und das sowas lag mir. Also ich wäre auch bestimmt bei Viva irgendwie gut aufgehoben gewesen.
Ja, absolut. Und ich finde es interessant, dann hast du auch irgendwann ein Buch über deine Zeit in der DDR, also so Kindheit und so geschrieben, Englisch kann ich gut, heißt das.
Immer noch übrigens,
super Titel. Und hast daraus dann sogar noch eine Art, soll man sagen, Musical, Musikstück gemacht.
Genau, kreiert,
Was ja, also so diese, dann auch noch selber diese Zweitverwertung machen und selber noch, also so genial, finde ich.
Ja, ich finde es auch, also immer rückblickend auch total krass, weil das so softe Übergänge, es war so ein Flow drin, da so in der ganzen Vita. Es gab ja nie irgendwas, wo es jetzt wirklich mal so ganz, ganz schlimm war, wo gar nichts ging irgendwie. Also was halt schlimm ist, ist immer diese Erkenntnis, klar. Wenn du dir sagst, okay, also jetzt der Gangster-Rapper, was weiß ich, Nummer 1 Deutschlands, wirst du nicht.
Ja.
Oder Hip-Hop überhaupt. Muss man irgendwann abgeben, Hip-Hop, diesen Hip-Hop-Traum an die Jugend?
Ja.
man wusste ja nicht, wir waren ja so ziemlich so die ersten Jugendlichen, die damals Hip-Hop irgendwie kennengelernt haben. Und für mich war das damals ja irgendwie Peace, Love and Unity. Und wir sind alles eine Gemeinschaft, alle Hip-Hopper lieben sich und das wurde ja dann immer mehr so, dann
Konkurrenzkampf nicht mehr so. Ja.
Und immer auch böser und diese Erkenntnis, dass man Leute irgendwie nicht mehr erreicht auf die Art sozusagen, wie ich das damals geplant hatte oder wir alle, das war, musste man erstmal klar schnallen, aber es gab ja dann auch immer wieder andere schöne Sachen, wo man das einfließen lassen konnte. Also jetzt auch in diese ganzen Kindersachen Kindermoderationen und so. Mein Lifestyle ist ja nach wie vor, oder also mein Lebensgefühl ist immer noch Oldschool-Hip-Hop irgendwie, ja. Und das bringe ich immer noch mit ein und ich mache jetzt auch Schallplatten.
Ja. Da gibt es ja wieder Schallplatten.
Ja, eben. Wäre geil, mal wieder ein Vinyl zu machen. Aber CDs für Kids und so und auch für Eltern, die Hip-Hop auch so wie ich kennengelernt haben, ja. Und einfach auch so geprägt waren. Und das macht totalen Spaß. Das finde ich eben sehr toll. Also, dass es jetzt auch immer ernstzunehmendere Künstler auch gibt, ja. Die für Kids Musik machen, also für diese Genre, Family Entertainment. Und da habe ich eigentlich jetzt gehofft, das ganze Jahr über eine Tournee zu machen und auf großen Kinder-Familienfestivals aufzutreten und so. Das wäre jetzt mit meinem Album so geil möglich.
Das stimmt.
Aber naja.
Aber kommt sicher noch.
Das kommt noch.
Aber du hast ja dann auch, du hast ja auch schon mal jetzt irgendwie angesprochen, hast dann auch viel Theater gespielt, hast auch, ich glaube, bei Sonnenallee, das ist so, als das als Musical-Inszenierung genau. Ja auch gibt, mitgespielt.
Genau.
Und nur Englisch gesungen.
Ja, das
wird überall extra erwähnt.
Und das sind so Sachen, da wirst du dann gefragt und dann denke ich erstmal, oh Gott, kann ich doch gar nicht irgendwie. Aber ich springe dann auch, ich nehme das dann aber auch dann an als Herausforderung für mich selber.
Ja.
Und bin am Ende dann auch total happy, wenn es dann geklappt hat, wenn ich es dann wirklich geschafft habe. Und damit habe ich mir immer ganz viel beweisen können und deswegen habe ich auch gar keine Angst mehr, irgendwas anzunehmen,
ja.
Irgendeine Anfrage irgendwie, wo man vielleicht denkt, das ist vielleicht gar nicht mein Ding irgendwie. Ich glaube, ich bin ganz gut gewappnet jetzt für alles, was kommt.
Ja, das ist, glaube ich, eines der letzten Stücke, das du gespielt hast, war Monsieur Pierre geht online.
Ja, auch
eine,
sehr
eine
schön.
Filmadaption,
ja.
Ein Pierre Richard-Film.
Ja.
Also auch so Boulevardtheater, aber es ist ja auch super anstrengend. Also irgendwie, das sind ja meistens auch so, die laufen ja dann irgendwie 2-3 Monate oder so. Oder
ja, klar. Du gehst auch richtig auf Tour, mal wieder. Zwar jetzt nicht im Nightliner unbedingt, irgendwie mit PlayStation und allem Möglichen, aber.
Ja, das hat sich leider geändert.
Das hat sich geändert, aber ist ja auch allgemein irgendwie jetzt zurückgegangen so.
Ich weiß auch, früher gab es in so teuren Hotels, gab es natürlich immer Pay-TV und so.
Wir waren 20-Jährige, die da in so teuren Hotels rumgesessen haben.
Also sowieso sehr weird.
Ja.
Auch immer eine Hotelbar und
ja,
so.
Ja, auch mit den anderen, mit den Backstreet Boys und was weiß ich, die da rumrannten bei so einem Auftritt oder so, dann saßen die dann alle da. Wir hatten dann alle eine Etage in so einem Hotel und dann saßen die auch alle auf dem Flur rum da, weiß ich noch, also das war echt krass. Also zeig mir der Bravo aus den 90ern und ich sag dir, ja, mit dem habe ich das, mit dem habe ich das, mit dem saß ich da, mit dem, oh, der Feueralarm ging dann los, als war da im Hotelzimmer.
Ja. Ja, das war echt krass. Auch immer so diese ganzen Shows, wo dann alle aufgetreten sind, also Bravo, Super Show, dieses ganze Gedöns, alles, wo sich alle getroffen haben.
Da wurde gefeiert und das war echt toll.
Ja, das war super.
Ja.
Ganz tolle, sehr besondere Zeit.
Ja.
Aber wie gesagt, also jetzt, du bist auch jetzt immer noch wirklich, machst irgendwie alles Mögliche. Ich habe was gelesen, was ich dich unbedingt fragen wollte, weil ich wissen muss, ob das stimmt.
Okay.
Weil ich mich sehr gewundert habe. Du bist ja auch, du warst ja auch schon immer sehr fit. Du bist ja auch ein sehr sportlicher Typ.
Ja.
Ich weiß nicht, tanzt du noch oder so? Machst du das noch so für dich so ein bisschen?
Ich bin ja so sehr agil auch. Also auch bei den Drehs, wenn ich dann so eine Kindersendung moderiere und so, da bewege ich mich ja auch viel. Also es ist schon so ein bisschen mein Kapital geworden. Also diese Fitness, was auch in der Quarantäne jetzt
langsam... Könntest du eigentlich auch mal so ein Online-Fitnesskurs machen?
Nee, dafür ist Daniel Aminati zuständig.
Mach dich krass.
Mach dich krass, ja, genau. Ja, und Jane Fonda, aber nein. Nee, so bin ich jetzt auch nicht, aber dadurch kommt das und diese Körperspannung, dieses Körpergefühl, was ich auch behalten habe seit der Ballettschule, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat wirklich auch so ein bisschen geholfen, diese Spannung. Und natürlich, das, was ich dann mache, ist ja auch immer irgendwie, hat ja auch mal viel mit Physical zu tun. Auch diese komischen Sachen. Also komisch bin ich eigentlich meistens, wenn ich auch viel körperliche Sachen, Verrenkungen und was ich einbauen kann.
Ja.
Ansonsten versuche ich natürlich auch ins Fitnessstudio zu gehen. Haha, jetzt natürlich auch. Es ist alles seit einem Jahr so ein bisschen.
Ja. Aber das führt
schläft
mich,
das ein.
Aber das führt mich zu einer wichtigen Frage, weil ich das nicht gelesen habe.
Ja.
Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du, als du in Schöneberg gewohnt hast, du hast auch mal in Schöneberg gewohnt,
genau.
Dass du da jeden Morgen in den Winterfeld-Schokoladen gegangen bist.
Ja.
Und da als zweites Frühstück eine Tafel Schokolade gegessen hast.
Ja, ich weiß nicht,
mit einem kalten Glas Cola.
Ja, das fand ich irgendwie.
Jeden Tag eine Tafel Schokolade.
Vor allem so ein Schwachsinn, ja. Also Schokolade, herrlich.
Ja, absolut.
Also ich habe ja auch gemerkt, also gerade Gifte und alles, was nicht so gut ist, irgendwie ist morgens besonders lecker. Ob das jetzt morgens, also ich rauche nicht, aber wenn ich jetzt früher nach einer Party oder so, dann hat man schon mal eine Zigarette auch morgens. Ja. Es gibt ja so Leute, die brauchen auch morgens vor dem Frühstück schon eine Zigarette.
Ich habe früher noch im Bett geraucht.
Blut. Ja, ja, ich weiß, sowas habe ich auch früher gemacht. Ich hatte dann irgendwann ein schlechtes Gewissen irgendwie, aber ich weiß, dass diese Genüsse besonders, weiß ich auch nicht, intensiv dann kommen. Ja. Und so ist das.
Also bist du jeden Morgen dahin und hast eine Tafel Schokolade. Vor allem auch noch mit Messer und Gabel.
Ja! Oh, ey, wer hat dir denn das verraten? War das
du hast es im Interview erzählt.
Ja, im Interview, okay. Alles klar. Ja, gut. Ich hatte mir sogar einen Vortrag, als dieser Laden aufgemacht wurde, weil die Dame, die in den Laden gehört, ist eine Bekannte von uns gewesen, auch eine Schauspielerin. Ja. Und um sie zu unterstützen, bin ich erstmal da reingegangen immer und habe mir auch einen Vortrag angehört über Schokolade.
Ja.
Und so, die hat dann richtig so einen Vortrag erhalten darüber. Und das hat mich irgendwie so richtig so, so heiß gemacht drauf. Und so bin ich dann morgens immer wirklich hin, habe mir eine Tafel Schokolade, so eine leckere, die gab's vom Blech.
Ja, ja, diesen Bruch quasi.
Das sind ja nicht so Tafeln, die du auspackst. Das waren meistens so Blech irgendwie und mit salzigen Nüssen und herrlich. Vollmilch und. Naja.
Aber mit Messer und Gabel. Also, ich hätte jetzt eigentlich nur noch so Mütze und Handschuhe gefehlt.
Ja, genau,
und Schal. So ein Würfel am Tisch
irgendwie. Ja, ich fand das irgendwie kultig, das zu tun. Aber was ich jetzt im Nachhinein auch völlig schwachsinnig finde, dazu Cola trinken, weil dazu zu einer Tafel Schokolade schmeckt Cola wie Wasser. Oder umgekehrt.
Ja, oder umgekehrt.
Kommt auf die Cola-Marke.
Das stimmt.
Ja, das stimmt. Zucker.
Aber das fand ich eine sehr beeindruckende Geschichte.
Ja, ich hatte so ganz komische Phasen. Ich mache es jetzt nicht mehr. Ich esse jetzt nicht mehr morgens eine Tafel Schokolade. Ja. Aber,
warum nicht?
Cholesterin. Nein, weiß ich nicht. Also, nee, das war abends meistens. Ja. Auch ein Problem. Aber egal.
Du hast neben vielen Dingen, du hast auch noch einen Grimme-Preis also gewonnen, irgendwie mit einem Format, das du mit Kika gemacht hast.
Genau.
Und so Sachen. Und hast jetzt ein Album Ende letzten Jahres veröffentlicht.
Genau, ja.
Ein Album gemacht, wie du sagst, wo es irgendwie vor allem darum geht, dass du Rap machst für Kinder und Eltern, also für große
Kinder. Genau, letztendlich vielleicht sogar für die Kinder der Eltern, die dann auf unsere Konzerte gegangen sind früher oder die uns damals auch schon kannten. Und da kriege ich auch mal schön Reaktionen dann von welchen, die sich dann wirklich freuen, dass ihre Kinder sie jetzt auf mich gebracht haben, die mich ja auch mit ihrer Kindheit in Verbindung bringen.
Das ist ja auch super. Ich meine, du hast drei Kinder. Ich habe ja auch ein Kind großgezogen jetzt in den Nullerjahren.
Ja.
Wir hatten noch keine große Auswahl an Kindermusik. Wir mussten
so
immer noch eben den Spatz von Frederik Wahle, dieses mit Plitsch, Platsch, Pinguin und so.
Ja, ja.
Dann natürlich
Rolf Zukowski. Ja, genau.
Rolf Zukowski natürlich.
Ja, aber das war für mich ja auch so ein Bedürfnis. Als ich das erste Mal Vater wurde, habe ich auch Rolf Zukowski hoch und runter mal so gehört und fühlte mich natürlich, das war ja auch meine Kindheit.
Ja, ja, aber wir brauchen das.
Wir brauchen neues Zeug.
Ja, genau. Es war wirklich notwendig,
dass
es mal neue Songs gibt, die irgendwie. die man auch als Eltern ertragen kann, sozusagen.
Ja, genau.
Und die irgendwie Kinder auch begeistern. Du hast ja übrigens auch mal noch ein paar Songs neu vertont für den Traumzauberbaum, ne?
Ja, genau. Also ich bin ganz viel jetzt im Family-Entertainment-Bereich unterwegs und werde auch gefragt. Also die Leute kommen auf mich zu und da mache ich auch keine Unterschiede, ob ich das jetzt für ein dreijähriges Kind was mache und beim Sandmann dann halt diese Filmchen drehe. Oder dann auch für die Älteren dann so einen Song wie Mama, du bist peinlich oder so rausbringe oder mache. Und ich einfach gar nicht, ich habe keinen Bock auf irgendwie auf Schubladen oder auf so einen Druck irgendwie. Du musst doch das und du musst doch darauf achten, wenn du für die Musik machst, darfst du doch nicht die auch noch und so. Das ist mir echt scheißegal, weil ich habe mitgekriegt, also gerade auch im Hip-Hop ist es ja besonders jetzt mittlerweile. Also früher hast du ja alle Freiheiten gehabt, da gab es keine Grenzen beim Hip-Hop. Jetzt musst du ja richtig als Rapper überlegen, was sage ich? Ja. Was, mit wem darf ich mich treffen? Ja. Wer ist das? Oh Gott, und weil sonst könnte es ja sein, dass die Hip-Hopper dich nicht mehr mögen. Also das ist ja so ein bisschen wie ja, im Osten gewesen. Wenn ich das nicht sage, wenn ich das darf ich jetzt nicht sagen, das darf ich nicht sagen. Also sehr zensiert wird man da. Gerade im Hip-Hop-Bereich, was ich ja so krass finde.
Aber also der Traumzauberbaum, das war ja im Grunde genommen sowas wie, also es war von Reinhard Lacomi, der so eine Art Rolf Zukowski des Ostens war.
Ja,
also
der
Traumzauberbaum ist die
Kinderplatte. Der musste noch mehr übernehmen, der hat auch so coole, der war so ein Hippie des Ostens auch irgendwie.
Ja, der war super, der hat geile Platten coole Mucke gemacht.
Ja, 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 war eben nicht so ein Schlagerheini in erster Linie, sondern er hat auch so ein bisschen.
Der war sehr funky. War
ja,
sehr funky.
Und auch so gesungen, ja, ja, genau. So ein bisschen fast so. Hans Harz, wie Hans Harz, also so eine Reibeisenstimme.
Ja, ja, genau.
Das war irgendwie so kumpelmäßig klang das immer.
Ja, ja. Ja, aber so das hat auch super, ich hatte mal ein Album von mir, das hieß, glaube ich, Lucky und seine Geschichten. Da sind so ein paar echt geile, so sehr funkige Bässe drauf.
Ja,
und so.
Ja, kennt
man auch noch super Samplen und so. So, und aber auf deinem eigenen Album, Menschenskind, das letztes Jahr erschienen ist mit diesen Rap-Songs, das finde ich so interessant, das ist ja produziert von Ty Jason.
Ja,
Ty Jason ist im modernen deutschen Hip-Hop einer der wichtigsten Produzenten.
Ja,
das wahrscheinlich einer der fünf wichtigsten Produzenten. Hat auch KIZ zum Beispiel produziert.
Ja,
und
ja,
sowas.
Ja, genau.
Und der hat dann, genau. Und der hat dein Menschenskind-Album produziert.
Naja, also wenn, dann schon richtig. Also wenn, dann möchte ich auch mit Leuten mal zusammenarbeiten, die auch richtig vom Hip-Hop kommen. Das war ja bis jetzt eigentlich nie so der Fall. Also ich habe ja gesagt, also mein erstes Album, das waren ja so Jazz und Pop, was heißt Jazzmusiker, und die konnten aber auch richtig geil Mucke machen, einfach, aber die waren anders geprägt.
Ja.
Klar, Stefan war cool, funky-mäßig irgendwie auch sehr, aber jetzt dieses, mich mal einfach mit so einem fetten Oldschool-Beat irgendwie zu beschäftigen, wie bei Menschenskind zum Beispiel, das weckt nochmal ganz andere Sachen in mir und so, und da schließt sich jetzt für mich ein Kreis, weil ich glaube, das habe ich mir auch immer gewünscht, einfach ein Typ, der vom Hip-Hop kam, der aber trotzdem ähnlich Verständnis sozusagen hat, wie ich für Experimente oder.
Ja, das ist Ty Jason. Ty ist
einfach ein cooler Typ.
Ein Hippie, ja.
Ja, und ist aber auch ein cooler Typ. Der einfach
Hippies
auch offen,
sind auch coole Typen.
Ja, 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 eben, ja. Und der auch so offen ist irgendwie, und irgendwie dann kein Problem so hat damit.
Keine Berührungsängste.
Keine Berührungsängste irgendwie in diesem Segment jetzt auch mal irgendwie aufzutauchen.
Ja.
Weil ich finde, also wenn man dann was in der Richtung dann macht, was man dann Hip-Hop nennen will, so. Dann ist es doch gar nicht so schlecht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt von da kommen auch und auch schon da einiges vorzuweisen haben.
Und das ist auch, also das Beatpicking auf diesem Album ist wirklich extrem gut. Also es sind wirklich sehr, sehr geile Beats, viele Beats, die auch so 90er Hip-Hop-Anleihen haben, so dieser Hip-Hop, mit dem wir auch groß geworden sind, den wir so geliebt haben und so.
Ja.
Aber auch viel modernes Zeug. Lustig finde ich eine der Singles.
Ja.
Das ist, wie heißt das Rap Chicken?
Das Rap Huhn.
Das Rap Huhn, Entschuldigung, nenne ich das Chicken. Rap Huhn. Und das Rap Huhn ist ja ein Song, wo Ty, glaube ich, sehr bewusst versucht hat, Stefan nochmal volle Kanne zu channeln.
Pass auf, und jetzt kommt der Witz.
Ja.
Ty hat das Album gemacht, hauptsächlich, aber diesen Song, den hat Marty Fischer gemacht. Marty Fischer ist nämlich, muss ich jetzt auch sagen, so ein bisschen so auch so ein Stefan Raab der heutigen Zeit für mich, also so als Partner, weil er ist einfach auch ein gnadenloser, grandioser Musiker.
Das ist ja YouTuber, war er. Und
genau, und
er
hat ja diesen Song, diesen Swing-Song damals ja auch selbst gemacht. Er war ja da gerade mal, was weiß ich glaube 20 oder 18 oder so irgendwie.
Extrem,
und er hat einfach schon richtig,
Musiker,
er kann richtig geil Mucke machen. Und es ist irgendwie seit Stefan das erste Mal, dass ich mal wieder einem begegnet bin, der dieses Entertainer-Talent auch hat. Und trotzdem aber auch wirklich jedes, der sieht ein Instrument und sagt, ach, eine Gitarre, ein Schlagzeug, der alles kann.
Ja.
Und aber auch sehr geprägt ist von unserem alten Style. Also er war auch, Marty ist auch ein Fan gewesen von Stefan und mir und auch von der Art, was wir da gemacht haben. Und Mucke, das hat ihn damals auch erreicht und ja, er verehrt Stefan auch als Produzenten und so und ich finde
das
total faszinierend.
Ja,
und das.
Das hat er in dem Lied natürlich vorher ausgelegt.
Da hat er mich auf diese Idee gebracht. Er rief mich an und sagte: Ey, guck mal hier, ich hatte mal früher so die Idee gehabt, weil das Rap-Huhn, der Text, also außer die letzte Strophe, die haben wir noch dazu gemacht, aber ist ja von Felix Janossa. Kennst du den?
Nee.
Von Ritter Rost. Das ist der Macher, der Ritter Rost geschrieben hat.
Ja,
und so.
Verstehe.
Und das war ja so witzig. Der hatte mich damals in den 90ern, wo es mit Sexy Eyes so losging, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit dieses Rap-Huhn zu machen auch und so. Und ich fand's da, also damals war das für uns jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt, weil da waren wir gerade so ein bisschen Bravo-mäßig unterwegs und so.
Also sehr cool.
Ja, 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 eben. Ja, so. Und wir hatten keine Zeit dafür. Ja, egal. Und deswegen fand ich das ja auch noch doppelt so lustig als Marty dann, der dann zu der Generation Rap-Huhn dann gehörte. Ja. Weil das wurde ja richtig, dieses Rap-Huhn hat er ja dann doch rausgebracht, dann der Felix Sanossa. Und das wurde dann richtig als Schullehrstoff für den Musikunterricht dann benutzt.
Ja.
Und eine bestimmte Generation, ich denke mal Generation Marty Fischer, der ist jetzt auch 30 geworden. Ja. Genau, ich glaube, die haben das gelernt richtig und fanden das damals auch cool als Kids und so.
Ja.
Und dem hat er jetzt einfach so ein funky Gewand gegeben.
Also, dass er ein Talkbox-Solo eingebaut hat, ist so voll
Absicht.
Stefan. Und auch
Absicht.
Die erste Zeile ist ja, da steht der Bürger und der Martin, der steht da. Das
Richtig.
Ist ja auch aus eurem
auch
alten
Rap-Song
und so.
Ja.
Also sollte das schon sehr spiegeln. Das hat er echt super gemacht.
Ja, und im Video gibt es auch so eine Szene, wo er dann singt irgendwie, vor Schreck liegt es ein Straußenei.
Ja.
Das ist dann die Szene, die Stefan im Bett im Kornfeld ja auch gemacht hat mit diesem Hoppe, Hoppe, Reiter.
Ah, ja.
Die gleiche Einstellung so. Also es war so eine kleine Erinnerung so an diese alte Zeit. Irgendwie.
Ja, total geil.
Ja, also.
Ich habe das Album gehört, das macht wirklich Spaß. Mein Lieblingssong ist Du warst ganz genauso.
Ah, cool.
Das ist ein toller Beat, ein etwas schräger, sehr, sehr interessanter Beat.
Ja.
Und das ist ja auch bei dir, du rappst es quasi in zwei Stimmen, als Vater und Sohn.
Ja, ja.
Genau. Aber es ist interessant, wie du die ganze Zeit sozusagen bewusst nicht normal rappst, sondern eher so versuchst, so zu rappen, dass es erzählend wirkt.
Ja, genau. Ja. Das war auch mal was anderes. Es hat Spaß gemacht. Und das finde ich eben so schön, dass man sich so ausprobieren konnte, in auch verschiedene Styles mal machen.
Ja, das hast du voll ausgenutzt auf
dem Album. Total.
Ja, total.
Und auch Tai irgendwie fand es geil. Irgendwie, guck mal hier, wie wär's denn damit mit so einem Beat mal irgendwie? Und klar. Und das Lustige war, er hat diese Beats dann gebastelt, gebacken für mich und so. Und ich habe mir die dann zu Gemüte geführt und die Augen zugemacht. Und dann kamen die Themen, die ich da alle anspreche, automatisch aus diesen Songs.
Ja.
Also das
ist immer geil, so eine Studioarbeit.
Das macht total Spaß. Ja, also ich habe irgendwie, also manchmal sitzt man ja auch da und kann vielleicht nicht anfangen mit Sachen oder wie fängst du jetzt an, ein Lied zu machen. Aber wenn du dann so einen Song hast oder so einen Beat, der dich da so beflügelt und so, das war schon toll.
Also ich bin wahnsinnig gespannt, was wir von dir noch alles erleben werden.
Ich auch.
Ich rechne mit einer kuratierten Museumsausstellung über Rap in Ostdeutschland.
Oder eine Oper.
Im Museum der Geschichte oder so. Also ich rechne da noch mit ganz viel extrem aufregenden, unterschiedlichen Sachen.
Ja.
Und ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst.
Sehr gerne.
Und wir dann irgendwie noch viele andere Dinge besprechen.
Ja.
Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Ja, war jetzt danke auch.
BLD bei NBE, das ist natürlich auch ein sehr schöner
Reim. Ich als NBE-Star.
Ja. Also vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja,
wenn
danke dir.
Und danke an Wenzel, der hat die Sendung heute produziert.
Danke, Wenzel.
Und danke fürs Zuhören.
Genosse Wenzel. Ja.
Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung.